Wir werden sehen. Ja, und dann der Rest des Tages, glaube ich, wird es okay sein. Hey, macht es gut. Bei uns geht's los. Ciao miteinander und bis später.
Hey Jungs, ich hab's geschafft. Alter Schwede, harte Nummer. Am Ende eine 7,57, Super 8. Yes! Und das war echt nicht easy heute. Es war richtig muddy. Zum Teil echt nur durch Knöchel.
Ja, tief Mann. Durchatmen, Luft holen. Ja.
Hallo da draußen. Hallo. Ja, 2 Wochen sind schon wieder vorbei und es ist einiges passiert hier bei uns, sowohl bei mir, beim Chris, als auch beim Christian.
Absolut, ja.
Wir haben unsere ersten, oder nicht, das erste Event war es ja nicht, aber wir haben unsere großen ersten Ziele erleben dürfen. Mhm. Und darum geht's heute hier in unserer Episode. Willkommen beim Trail Rookies Podcast in der Episode 38 mit zwei wahrscheinlich unterschiedlichen Race-Geschichten, behaupte ich jetzt einfach mal. ich glaube, Spoiler-Alarm macht keinen Sinn, weil wer uns folgt, der weiß eh, wie, wo, was ausgegangen ist. Aber wir sprechen heute zum einen über Christians 100-Kilometer-Premiere beim Lake Zurich 100 Endurance Run, welcher vor 2 Tagen stattgefunden hat.
Mm, ja, ja.
Und dann machen wir nochmal ein kleines Recap zu meinem Ecotrail Paris-Erlebnis, welches ich vor einer Woche
hatte. Sonntag, genau. Samstag vor einer Woche.
Ja. Genau, das ist unser Plan heute. Und Christian, wie geht's dir? Hast du dich schon erholt?
Ich glaube, das ist ja zu viel gesagt. Erholt bin ich noch nicht, aber es geht mir erstaunlich gut. Toi, 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 ich möchte es nicht verschreien, aber dem Beinchen geht's gut. Bin gerade schon auf dem Velo gesessen.
Dem Beinchen oder den Beinchen? Also beiden oder nur einem geht's
den gut? Den Beinchen. Beiden Beinchen.
Okay.
Geht's gut. Den Schneesturm habe ich auch überwunden, den ich miterleben durfte. Nö, ich würde sagen, um es mal mit einem Satz auszudrücken, ich bin mega happy, so wie es im Moment ist.
Okay, sehr schön.
Ja. Super.
Gut. Mir geht's auch gut.
Wollte ich gerade fragen.
Alles gut, alles gut.
Wie es denn dir geht. Es ist immer so ein bisschen komisch, weil ich weiß, du bist ja schon vor einer Woche gelaufen, aber das ist ja nicht minder gewesen, was du da abgeliefert hast. Du hast ja eine fantastische Zeit, wie ich finde, gelaufen und mit einer Leichtigkeit. Ich habe da dich verfolgen dürfen bei diesem Eco-Trail. Das war übrigens das erste Mal, dass ich das so gesehen habe. Hatte man ja die Chance, bei jedem Verpflegungsposten oder zumindest die Videos aufzurufen, wo du da vorbeiliefst. Und das habe ich tatsächlich auch, ich habe dich da gestalkt.
Sobald du über Infotrail bist, hast du das häufig, nur dass nicht jeder VP Kameras hat, aber da war wirklich jeder VP mit Kameras ausgerüstet.
Ah, also in der Konsequenz habe ich
zumindest
beim
Lavaredo gibt's das auch.
Konntest
du sogar auch sehen.
Ah, okay.
Aber nicht bei jedem, genau, da hast du recht.
Ja, und ich habe dich dann immer vorbeitraben sehen und mir gedacht, naja, nimmt es eigentlich ganz locker, weil es sieht immer so locker aus, wenn du da vorbeiziehst und wenn man dann den Pace ansieht, sieht man irgendwie so ein 4er-Pace und bei dir
naja,
sieht das so aus.
4er-Pace nicht.
5er-Pace, okay.
Ja, genau, 4er-Pace. Oh, das wäre eine geile Nummer, 80 Kilometer, 4er-Pace. Dann wäre ich aber ganz vorne gewesen, glaube ich.
Yes.
Nein. Ja, wobei nee, aber da kommen wir dann gleich noch drauf.
Ja, cool.
Ich würde sagen, weil es einfach noch so frisch ist und wir selber tatsächlich Spoiler-Alarm, aber wie auch immer. Wir haben ja am Ziel dann auch schon gesprochen, als du eingelaufen bist, aber auch nur kurz. Was und warum und weshalb. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen die Geschichte erzählen, was denn da alles so passiert ist. Und mehr weiß ich auch noch nicht, was in deinem tiefsten Inneren da alles passiert ist. Deswegen bin ich jetzt mega gespannt, von dir zu hören, wie denn deine Premiere, wie du denn es geschafft hast, in den 100er Club zu kommen. Fangen wir doch mal ganz, ganz, ganz vorne an. Magst du noch mal so ein paar Eckdaten sagen? Der Race-Organisator oder einer der Race-Organisatoren bittet jetzt den Läufer, mal die Eckdaten zu benennen. Aber ich finde es jetzt mal schön, so aus deiner Perspektive,
ja, na klar.
Was für ein Lauf, um was ging's, wie war das Ding aufgebaut für all die, die es vielleicht durch Zufall noch nicht mitbekommen haben. Und wie ist dann der Tag für dich tatsächlich gelaufen, von Anfang bis zum Ende?
Okay.
Und ich werde dich mit blöden Fragen nerven dazwischen.
Dann geht doch alle kurz nochmal los, holt eure Packung Chips und kommt wieder zurück. und starten wir in den Lake Zurich 100 Endurance Run.
Trommelwirbel,
genau. Nein, so viel von weg. Es war geil, richtig geil. Und das ist alles andere selbstverständlich, weil der Lauf, ihr habt da ja immer das Glück, ihr erwischt genau den einen Tag, wo es richtig Scheißwetter hat.
Da haben wir drauf geplant, ja, weil ja, am Tag davor wäre es zu gut gewesen, viel zu warm.
Zu gut gewesen, ja. Und wir hatten an dem Tag wirklich alles von Frühling am Start bis Winter am Etzel oben und wie heißt der Berg vorher?
Wildspitz.
Wildspitz, danke, ich vergesse den Namen ständig. Dort war
der, mit dem ganz einfachen Downhill dann.
Ja, mit dem total easy Downhill, wobei der bei Kilometer 13, der hat das auch in sich.
Und an dem zu ziemlich jeder wahrscheinlich vorbeigelaufen. Ich habe ja gewarnt davor, aber man hört ja nicht auf.
Soll ich dir was sagen? Ich bin auch vorbeigelaufen.
Und warst dann auch wieder auf dem Weg runter?
Ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, Kilometer 13. Ich habe noch sogar am Start den Leuten gesagt, passt bei Kilometer 13 auf.
Da war ein Strommast, vor dem man links muss, oder? Habe ich recht gehabt?
Ja, und trotzdem laufe ich vorbei. Und Tom dann so, Christian, Kilometer 13. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und genau in dem Augenblick kam Cyril mit dem Velo.
Und hat einen Pfeil
markiert.
Genau, ich weiß, er hat ein Bild geschickt, aber ihr war zu schnell für ihn. Er kam einfach nicht hinterher.
Unglaublich, unglaublich.
Okay, aber jetzt sind wir ein bisschen chaotisch unterwegs. Chaotisch, darf ich noch ganz kurz, also für all die, die es noch nicht mitgekriegt haben, es geht um 106 Kilometer.
Genau.
Es sind 3200 Höhenmeter, so gemäß Planung. Mhm. Es gibt vier VPs. Mehr oder weniger, fünf ist eine pro, so ein bisschen eine kleinere haben wir noch reingebaut.
Also fünf im Prinzip.
Ja, aber wobei die am Ziel Medley ist eher klein. der Weg ist nicht markiert, der läuft mit GPX-Track einfach auf der Uhr. Und ja, wie gesagt, VPs sind da, Zeitmessung hatten wir am Start und bestes Wetter bestellt. Also wir hatten alles, von Sonne bis Regen, Hagel, Schnee und kalten Wind am Abend.
Da kommen wir dann später noch dazu. Genau. Es geht einmal um den Zürichsee, mehr oder weniger. Nicht ganz, weil es geht vorher über den Seedamm. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Erstaunlicherweise waren am Schluss auf meiner Uhr 109 Kilometer. Weiß nicht, wie das zustande kam, mit 3350 Höhenmetern. Aber das sind wahrscheinlich die Ungenauigkeiten, die man da irgendwie immer hat.
Ja, man hat eine Chorus-Uhr, hättest du günstig bei uns kaufen können. Ja. Wir haben Prozente als Teilnehmer. Weißt du,
dann wäre das nicht passiert. Jetzt wieder, das ist wieder unterbringend. Genau. Ja. Also. Komme ich später noch dazu zu den Goodies. Da bin ich nur ein Wörtchen.
Chorus.
Zu den Goodies, da habe ich nämlich nur ein Wörtchen dazu zu sagen, tatsächlich. Positiv. Nein, also es ging tatsächlich los um 6.15 Uhr morgens, denn der Start wurde ja ein bisschen nach hinten verschoben, nachdem noch ein paar gefehlt haben tatsächlich dann am Anfang.
Das zeigt uns einen familiären Charakter.
Wir warten. Ihr wartet dann.
Aber bitte reizt das nicht aus im nächsten Jahr, Kollegen.
Und wir sind eigentlich bei relativ gutem Wetter gestartet. Es gab sogar Morgenrot, das war mega schön. Wir sind also dort den Uetliberg nach oben, hinten rauf und da hat man wirklich schöne Aussicht gehabt. Und kaum waren wir fast oben, hat es dann angefangen zu regnen. Und das war so das Motto der folgenden Kilometer, eigentlich bis zur Hälfte, kann man sagen, fast, hat es durchgeregnet für uns. Und
da frage ich doch gerade direkt rein, wie warst du denn ausgerüstet? Hast du eine Regenjacke dabei gehabt? Was für Schuhe hast du angehabt? Wie hast du dich vorbereitet? Ich meine, war ja keine Überraschung, glaube ich, dass es regnet. Nein, wir wussten alle, was auf uns zukommt, oder? Es war ja nicht, dass es euch überrascht hat.
Nein, überhaupt nicht.
Erzähl mal ganz kurz, was hast du mitgenommen an Klamotten, Schuhen, Stöcke? Ja, nein, da hatten wir ja auch eine Diskussion ja schon.
Tatsächlich, ja.
Und was hast du als Ernährung eingepackt? Und dann nehmen wir uns auf die Reise mit.
Also tatsächlich war die Frage gar nicht so einfach, was ich anziehen würde. Das hat mich sehr lange beschäftigt. Ich wusste, der Wetterbericht sieht so aus, war mir klar. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so kommt. Ich hatte eher mit mehr sonnigen Passagen gerechnet, aber trotzdem, ich wusste, es wird regnen und es wird viel regnen vor allem. Das heißt, für mich war klar, ich müsste Regenausstattung mitnehmen, in dem Fall meine Regenjacke einfach. Ich hatte zwar auch eine Regenhose tatsächlich dabei, habe mich dann aber entschlossen dazu, die im Rucksack zu lassen, einfach der Bequemlichkeit halber. Und ich friere zum Glück an den Füßen wenig. Von daher bin ich einfach mit der kurzen Hose durchgelaufen. Es war mega angenehm und oben relativ warm eingepackt dann, komme ich später noch dazu. Ich hatte später noch eine zweite Jacke dann an drunter für den zweiten Teil, die hat dann im Boulder auf mich gewartet. Also
genau, du hast einen Dropback abgegeben, der dann im Boulder
genau
quasi, wo du dich zwischen verpflegen konntest.
Genau, respektive meine Frau war ja dort, die hat das alles mitgenommen. Aber gestartet bin ich tatsächlich mit einem Gore Unterleibchen, das den Wind abhalten sollte, und einem Longsleeve drüber. Relativ dünn zwar, aber trotzdem angenehm zum Laufen. Das war eigentlich goldrichtig, die
zum Gore. Start war es auch noch relativ mild, muss man sagen. Ne? Die Temperatur ist dann eher so im Lauf des Tages ein bisschen runtergegangen. Ja. Ne? Also okay, dann kam die Sonne wieder, aber
genau. Ja. Ich hatte dann auch die Regenjacke dabei, die habe ich relativ schnell angezogen. Ich würde sagen, ja, oben am Ütli eigentlich, als angefangen oder als abzusehen war, es wird jetzt nicht aufhören zu regnen. Dann haben wir eigentlich alle so die Regenjacken drüber gezogen. Sind dann so weitergelaufen. Als Schuhe habe ich meine Salomon Genesis gewählt, tatsächlich, weil ich mit denen den Krux gelaufen bin. Da wusste ich also, der erste Teil ist machbar damit. Für den zweiten Teil hatte ich dann zwei Schuhe zur Auswahl. Ich hatte da tatsächlich den Jerak noch mit dabei und die New Balance 1080 Version 2, glaube ich, war das sogar, Straßenschuhe. Genau, die waren aber im Dropback dann. So bin ich gestartet. Von der Ernährung her hatte ich mir eine Strategie zurechtgelegt, mit der ich mit Sponsor gearbeitet habe, mit dem Ultracomp Pulver, das mir eigentlich genug Kohlehydrate und auch Energie liefern konnte für den Lauf. Ich habe das auch vorher ausgetestet. Ich habe gewusst, das vertrage ich gut, das mag ich gern.
Wie viel hat das? Also wenn du pro Flask?
Ich habe es eigentlich so dosiert, dass ich am Anfang 80 Gramm Kohlenhydrate drin hatte.
Wow, aber das hast du nicht trainiert, oder? 80 Gramm?
Das habe ich trainiert, doch. Damit bin ich gelaufen.
Aber einmal, oder? Oder
öfter? Die zwei Wochenenden davor habe ich das ausprobiert. Krass,
weil beim Krux erinnere ich mich noch, weniger ist mehr, hatte ich da noch so im Kopf.
Ja, und das war tatsächlich... Ein Fehler, komme ich auch später noch dazu. Okay. Es gibt nämlich einen ganz markanten Punkt beim Boulder, wo wir sicherlich noch drüber reden werden.
Und sorry, ich wollte nicht vorgreifen. Ja. Okay.
Kein Problem. Und da war eben ein Resultat aus der veränderten Strategie war dann der Boulder. Aber da komme ich noch dazu. Genau, und ich hatte dann aber kalkuliert, dass ich gegen Ende dann mit den Kohlenhydraten nach unten gehe, also circa 60 Gramm am Schluss. Das war so das Ziel. Mit 60 Gramm dann in Zürich einzulaufen eigentlich. Ich hatte dementsprechend dabei meinen Camelback mit 1,5 Liter Flüssigkeit und eben Sponsor.
War das Sponsor da drin oder war das nur Wasser?
Das war drin.
Im Camelback schon direkt?
Ah, okay. Ja. Und dann auch nochmal zwei Flasks, weil ich nicht wusste jetzt von den Verpflegungsstationen, ich wollte mich jetzt nicht darauf verlassen, sondern wollte einfach so ein bisschen Sicherheit haben.
Genügend Wasser haben.
Ja. Genau. Das hat aber dann auch locker gereicht. Ich habe dann noch vier Flaschen dabei gehabt, die bereits vorgefüllt waren mit Pulver. Das heißt, da musste ich nur noch Wasser auffüllen. Und es war sichergestellt, dass eben beim Boulder dann auch nochmal Flasks für mich bereitstehen mit Pulver. Von daher, das war eigentlich so die Strategie. Ich hatte dann noch tatsächlich die drei Sachen dabei, die du mir mitgebracht hast.
Aus Paris.
Und die waren echt lecker.
Hast du gegessen, ne?
Ich habe die tatsächlich durch. Das war ein Zeichen. Das war echt ein Zeichen. Ich hatte die
also der Christa meint jetzt ein Croissant, weil das gibt's natürlich in Paris. Nein, wir haben andere Sachen mitgenommen. Kannst du gleich erzählen.
Das hat bestimmt gut ausgeschaut.
Ein Baguette war auch noch dabei. Das war dann hinten im Quiver drin von dem Rucksack anstatt der Stöcke.
Genau, anstatt der Stöcke. Tatsächlich, ich hatte die zusammen mit noch ein paar anderen Riegeln von Sponsor in die Seitentasche gesteckt und wann immer ich reingegriffen habe, habe ich genau eins von dir erwischt und habe mir gedacht, das war jetzt ein Zeichen. Und die haben extrem gut getan. Weil
hast du die auf der ersten Hälfte noch gegessen, sorry? Also auf dem ersten Rennstück oder war das hier hinten?
Das auf dem ersten Rennstück, okay. Ja. Da hatte ich noch die Möglichkeit, was Festes zu mir zu nehmen.
Okay.
Und so ging es dann los. Also wir sind
erzähl mal ganz kurz, sorry, was es war. Das ist die, jetzt haben wir es ein bisschen angeteasert. Bau ist das?
Bau ist das, genau.
Eine französische Marke.
Einmal war es...
Vielleicht da ganz kurz, die machen das so, ich glaube, das ist so ein Michelin-Koch oder keine Ahnung jetzt, der das aber wirklich mit frischen Zutaten wirklich so Riegel backt oder eben so wie so Püree. auch macht, wie wir es jetzt auch bei Neck ein bisschen kennen. Und da gibt es ganz spannende Kombinationen. Mhm. Und die habe ich dir mitgebracht, als du ja gesagt hattest, was Salziges.
Was war Salziges,
ja. Und da dachte ich mir, oh, da habe ich was Spannendes.
Das erste war, ich glaube, irgendwas mit Karotte. Aber
Karotte ja, und war das das Fruchtige oder war das schon das mit, es hat was mit Süßkartoffeln, Kardamom?
Das war das, genau.
Karotte, also so richtig herzhaft, genau.
Genau. Und das zweite, was ich gegessen habe, war die Oliven-Cashews.
Genau, Oliven-Cashews-Riegel.
Das war noch mega interessant. Jetzt schweifen wir zwar ein bisschen ab, aber das können wir ruhig machen an der Stelle. Weil diese Oliven-Cashews im ersten Moment, wo ich reingebissen habe, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das? Mhm. Also eigentlich wollte ich es ausspucken, habe es dann trotzdem gegessen und habe dann gemerkt, hey, das ist jetzt das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mhm. Also das ist eine ganz erstaunliche Geschichte
alles
gewesen.
Alles andere als süß, ja. Ja, schöne Abwechslung.
Ja, und nicht nur der Geschmack war so ungewohnt im ersten Moment, dass ich mir gedacht habe, das kann ich nicht essen und dann nach dem ersten Bissen war es richtig lecker. Und es hat richtig gut getan. Also die Oliven waren klasse.
Ich glaube, man ist überrascht. Man beißt halt in so einen Riegel und erwartet alles andere als diesen Geschmack. Und dann musst du dich erstmal umstellen. Ne?
Ja. Absolut.
Ach schön, cool, freut mich.
Also eben die Sachen, die habe ich, das waren eigentlich die einzigen, was ich noch gegessen habe. Einmal noch so ein Haferriegel dazwischen, aber das war auf der ersten Hälfte hauptsächlich dieses Sponsor. Und das hat auch gut gereicht. Wir sind dann VP Albisson rein.
Sorry, ganz kurz, hast du dann so pro Stunde so noch was gegessen und getrunken?
Nein, eben.
Oder wie?
Nein.
Einfach nur getrunken?
Genau.
Und das andere war dann mal so zwischendurch?
Genau.
Okay.
Einfach so, wenn ich den Appetit dazu hatte. Dann sind wir in Albisson eingelaufen nach Kilometer 19 und dort gab es dann ein paar Chips. Da war ich auch dankbar drum. Die waren richtig, richtig gut zu dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt ging es mir auch wirklich super. Sind dann weiter, VP Silmat war auch kein Thema, Kilometer 30.
Darf ich fragen, wir, wer ist wir?
Komm ich später noch dazu.
Achso, kommst du später dazu.
Komm ich später noch dazu. Genau, VP Silmat und dann ging es dann schon eben rauf auf den ersten Anstieg und dort wurde es dann richtig kalt. Wir haben dann auch Schnee bekommen und jetzt komme ich zu dem wir. Ich habe nämlich dann von Anfang an mich mit dem Tom Holzweg zusammen geschlossen. Wir haben so ziemlich das gleiche Tempo gehabt am Anfang und haben dann festgestellt, das harmoniert recht gut eigentlich vom Laufen her. War eigentlich nicht überraschend, weil ich kannte ihn ja schon vorher. Aber es hat sich dann eben so rauskristallisiert, dass wir wirklich auch zusammen gelaufen sind. Und ja, wenn du dann mal 30 Kilometer zusammen gelaufen bist, dann bleibst du irgendwie auch mit zusammen. Und irgendwo war dann klar, wir ziehen das Ding jetzt dann gemeinsam durch. War noch interessant dann am Schluss. Aber eben.
Stichwort Unterhaltung hatten wir ja mal im Trail Rookies vor kurzem.
Genau.
Das heißt dann, da gab es dann genügend Unterhaltung auf der Strecke.
Ja, das ist das Interessante. Es muss nämlich harmonieren. Das hatten wir ja auch das Thema. Genau. Weil wenn du diese lange Zeit miteinander verbringst, dann kannst du nicht die ganze Zeit reden. Und das muss eben auch passen. Diese Pausen, das Reden und so weiter.
Habt ihr dann Kopfhörer mal zwischenzeitlich eingesetzt habt ihr einfach das Schweigen akzeptiert und man war Hauptsache zusammen?
Ja, absolut.
Geteiltes Leid, ist halbes Leid.
Und das war richtig cool. Es war auch tatsächlich nicht nur eine Premiere von den Kilometern, sondern es war auch das erste Mal, dass ich so lange ohne Kopfhörer gelaufen bin. Das hatte ich noch nie.
Ja,
also es war echt mega interessant.
Darf ich fragen, weil wir schon jetzt recht weit sind im Rennen, jetzt sind wir ja den Uetli hoch, Wie hast du es dir eingeteilt? Hast du dir noch was Spezielles vorgenommen? Zeitmäßig hast du dir überlegt, okay, Anstiege werden konsequent gehiked, oben wird gelaufen. Magst du da noch ein bisschen was erzählen? Ist vielleicht auch interessant für den einen oder anderen.
Tatsächlich, mein Ziel war ja, unterhalb des Cut-Offs zu bleiben. Das war so erklärtes Ziel von mir. Dementsprechend habe ich mir auch eine Strategie zurechtgelegt, welchen Pace ich laufen möchte, auch mit den Anstiegen einkalkuliert. Und da war eben tatsächlich auch einkalkuliert, alle Anstiege konsequent zu hiken. Also dort auch nicht zu laufen. Hat auch Tom tatsächlich dann für mich noch so das eine oder andere Mal mich zurückgehalten und gesagt, Christian, Anstieg, gehen. Das war tatsächlich die vernünftigste Entscheidung, würde ich jetzt mal sagen. Weil am Anfang bist du ja noch frisch, du läufst vielleicht den einen oder anderen Anstieg, aber insgesamt nach hinten raus hat sich wahrscheinlich dann ausgezahlt, diese Strategie. Ja,
sehr gut.
Und ich bin so leicht unterhalb von dem Pace geblieben, den ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Aber ja, also für mich hat es gepasst, definitiv.
Sehr gut.
Dementsprechend sind wir eben von Anfang an, ich glaube, wir waren dann auch tatsächlich relativ schnell so im letzten oder die letzten von dem Feld. Und man hat gemerkt, dass sich die Strategie auszahlt, weil wir dann doch wieder überholt haben während des Rennens, oder? Mhm. Also wir haben dann gemerkt, dass wir einfach, wenn du konsequent im Tempo bleibst und das durchziehst, dann auch
die Körner einfach gespart für das, was noch kommt. Genau, ne? Genau. Hat ja auch einen Respekt. Ich meine, du bist noch nie 100 Kilometer gelaufen und man weiß ja selber noch gar nicht, was kann da alles noch passieren, und lieber ein bisschen defensiver rein und dann.
Das war es eben für mich. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt über diese magische Grenze von 60 Kilometer ging. Bis dahin wusste ich, wie es mir geht. Und ich wusste auch, so viel, da kann ich schon mal ein bisschen vorweggreifen, ich wusste auch, bei Kilometer 60 circa wird ein Down kommen, ein ziemlich heftiges. Das war mir bewusst. Ich wusste nur noch nicht, wie es werden wird.
Echt? Also warum war dir das bewusst? Einfach nur, weil du
es nicht gelaufen
bist?
Weil es bisher immer so warst. Das war bisher immer so. Also Kilometer 60 war bei mir immer so der Knackpunkt, wo ein Down kam. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Respekt vor dem und wollte am Anfang ein bisschen langsamer machen, einfach um zu sagen, okay, vielleicht kann ich den Effekt von dem, was da vermutlich passieren wird, etwas abschwächen. Mhm. Und es ging eigentlich gut auf. Also eben, wir waren gerade bei Verpflegungsposten Silmat bei Kilometer 30. Wir sind dann.
Da muss man sagen, da hat man dann die Albiskette hinter sich, hat dann wieder einen Downhill gehabt, runter auf Sielbruck und ist dann ein relativ schönes Streckchen an der Siel entlang gelaufen. Vielleicht so leicht nach oben, aber alles relativ laufbar, muss man sagen. Und das ist so eine Flachpassage, bevor du dann langsam wieder Richtung Wildspitz marschiert. Mhm. Ne? Genau, das heißt, da hast du gerade Albiskette hinter dir, die ersten Höhenmeter und ein Stück, wo man laufen können muss dann. Und das kann dann auch wehtun irgendwann, oder? Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
Da ging es relativ gut. Man hat zwar gemerkt, es geht aufwärts. Also man hat gemerkt, der Pace ist nicht so hoch einfach, aber wir sind auch konsequent gelaufen da natürlich. Mhm. Auch so ein bisschen mit dem natürlich, weil du ja am Anfang, ich glaube, du warst das, gesagt hast, das ist so ein Rennen, da muss man eigentlich dort, wo man laufen kann, auch wirklich laufen.
Das, wenn man den Cut-Off, weil der Cut-Off sonst sehr schnell Cut-Off kommt.
Ja, genau. Mhm. Das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, deswegen sind wir da gelaufen. Es ging bis Kilometer 30 ist ja noch nicht so das große Problem, sage ich mal. Ne? Mhm. Von daher, ja, das war gut machbar. Ja, und dann ging es eben den Anstieg hoch. Mhm. Und der war eigentlich auch gut machbar, eben, was da natürlich kam.
Technisch
war
einfach, aber stumpf
technisch einfach
und steil zum Teil, ne?
Ja. Und es kam halt dann irgendwann mal Schnee tatsächlich. Mhm. Also dort hat es dann zum ersten Mal geschneit. Und dann kam der Downhill. Und der hat es tatsächlich in sich gehabt. Der hat zwar, das hat er ja auch erwähnt. Er hatte das ja erwähnt, das hat Stufen. Was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, wie würde das aussehen? Stufen und glitschig klingt Matsch. Ja erstmal jetzt nicht so. Aber da waren teilweise sehr steile Passagen und da ist man dann nach unten gerutscht. Und
da musste man sich an Bäumen festhalten.
Ja, das war nicht so einfach. Prompt bin ich auch, glaube ich, insgesamt viermal am Hosenboden gelandet.
Ich glaube, gefühlt hat jeder Dritte hinten ziemliche Matschspuren gehabt, als am Ziel war.
Das hat man dann gesehen. Man hat genau gewusst, wer da gerade runtergerutscht ist. Aber ja, das glaube ich gehört mit dazu. Es war, denke ich, auch zu keinem Zeitpunkt gefährlich. Ja, das ist so ein Begriff, den man lehnen kann. Ich würde jetzt mal sagen, es war nicht arg gefährlich, man hat aber aufpassen
müssen. Du kannst jetzt nicht so, du stürzt jetzt nicht so ab, dass du in die Schlucht fällst.
Genau.
Aber wenn es blöd läuft, stürzt du und landest auf dem Stein oder sowas. Also es kann schon immer irgendwas Blödes passieren. Ja. Ne? Und es gab leider auch, glaube ich, den einen oder anderen, der aufgrund eines Sturzes dann den Schlussstrich gezogen hat und ausgestiegen ist.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Nee, war so, das weiß ich.
Ja, genau. Ja, und dann ist man nach dem Downhill nochmal kurz mehr oder weniger flach
unterwegs. Und dann geht es rüber Richtung Etzel, ja.
Genau.
Auch ein Stück flach und dann
Dann kommt so ein elendig langes Stück so auf so ein Gitter, das nach oben geht.
Kannst du das soll ich sagen, diese so Pflastersteine. So ganz, das Stück habe ich ja damals schon gesagt, das hat mir meine Achillessehne fast gekillt, weil das so recht steil, knackig, auf einer Wiese, irgendwie so Pflastersteine hoch.
Ja. Das darfst du nicht so nachfühlen.
Richtig ekelhaftes Ding, oder?
So lang ist es gar nicht. Aber
ja, aber knackig, ne?
Aber knackig, absolut, ja. Ja, und das war dann cool, weil wir waren dann fast oben am Etzelkulm und dann kam eben Christoph und Fanny entgegen.
Die haben wir supported als Volunteers oben am Etzel. Also super, auch da nochmal herzlichen Dank.
Da müssen wir später definitiv noch erwähnen, die ganzen Helfer und Helferinnen. Das war einfach fantastisch, oder? Eben, die haben uns dann raufbegleitet. Da gab es dann Bouillon. Die hat extrem gut getan an der Stelle. Und auch da ging es mir noch super. Kilometer 50. Ich habe mir gedacht, das ist, wenn das so weitergeht, dann perfekt. Und da ist dann, weißt du, das sind so die komischen Sachen, die dann passieren. Wir sind dann oben gestanden, haben dann noch so ein Foto gemacht beim Abschied, wie wir uns von der Verpflegungsstation verabschiedet haben. Und sind gerade so in den ersten Downhill, die ersten Treppen. Und ich gehe auf die erste Treppe und rutsch aus und lande auf den Hosenboden. Ich habe nicht mehr zurückgeschaut, aber ich konnte mir vorstellen.
Bei dem Bunker da noch oben? Oder hat man noch, wo du direkt an dem Bunker
direkt an der ersten Treppenstufe. Du gehst runter, ich rutsch aus und sitze am Hosenboden.
Ich mag das Stück nicht so. Ich habe es ja gesagt, diese Treppen bei Nässe.
Absolut.
Wirklich, ne? Weil sie sind steil, sie sind kurze Tritte.
Ja.
Du kommst fast gar nicht drum rum, auf Holz zu treten. Also du musst schon gucken.
Es ist extrem, aber extrem.
Hast du dir wehgetan oder war es einfach nur?
Nee, psychisch.
Super, ja, okay. Ja.
Wenn du dir vorstellst, jetzt sitzen gerade so 20 Leute hinter dir und lachen sich eins.
Ja, das würde aber keiner machen. Ich glaube, da wird keiner lachen. Also, oder? Also ich glaube, die Community ist an der Stelle hilfsbereit, da wird keiner irgendwie stehen. Nee, guck dir den mal an.
Nee,
das passiert ja nicht.
Also, jedenfalls war mega, mega komisch im Nachhinein gesehen.
Ja, du hast die Stecken im Quiver drin, ne? Weil das ist immer die Gefahr, wenn man auf den Arsch fällt und man hat die Stecken hinten in der Hose, so hinten drin.
Das ist bei dir nicht gewesen,
ne?
Ich hatte sie dabei und ich war mega happy, dass ich sie dabei hatte. Mega. Denn ich konnte die wirklich gut brauchen, eigentlich auf der gesamten ersten Strecke in den Uphills.
Okay.
Hatte ich die heraus.
Aber Downhill, wo es matschig war, hast du nicht eingesetzt, um dich irgendwie zu stabilisieren?
Nee, das, das denke ich, ist mir, also ja, es ist mir, glaube ich, auch zu gefährlich.
Ja, muss man auch können, glaube ich.
Ja,
sonst. Wenn du dann stürzt und die Dinger in der Hand hast.
Ja.
Wenn dann zumindest es nicht in die Schlaufen gehen und dass du sie zumindest loslassen kannst dann, aber.
Das auf jeden Fall, ja.
Okay. Ja, hey, dann hast du dich da runtergequält, die Treppen. Tom war immer noch dabei und ich glaube, dann gibt es ja ein cooles Video, da hat Tom dir mal gezeigt, wie man den Downhill-Meister macht, oder?
Ey, da ist der ist ja runtergeflutscht, das ist ja
eine Freude. Ich hoffe, ohne Nebenschäden, wenn er da runtergeflutscht ist.
Nee, absolut nicht. Also es hat gerade so gut gepasst. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal live, ich mache da mal ein Foto, weil ein Video, weil es zeigt einfach, wie die Beschaffenheit von den Downhills dort war, oder? Mhm. Dass so dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch mal so ein bisschen sehen können, was wir da zu kämpfen hatten. Und in dem Augenblick zieht Tom los und macht so einen richtig, so einen coolen Downhill.
Alter Showman.
Ah ja, das war richtig toll. Ja, und dann ging es eben runter.
Wie war es da mental? Wo warst du da an dem Punkt? War noch alles gut oder hast du schon gesagt, oh weh, das wird jetzt echt hart? Oder waren da schon Zweifel, werde ich es überhaupt schaffen?
Nee,
oder hattest du die vorher mal oder war zu dem Zeitpunkt noch alles, wir schaffen das, alles kommt gut?
Ich hatte so viel sei vorhin weggesagt, die gesamte Zeit über die Auffassung, wir schaffen das. Also wirklich die gesamte Zeit, auch in der besagten halben Stunde, die uns sicherlich noch ein Gesprächsthema sein wird. Aber auch da hatte ich, und das war ja eigentlich der Punkt, jetzt greife ich vor, lassen wir das, kommen wir dann später mit dazu.
Genau, okay. Also es war auf jeden Fall alles gut, ihr wart frohe Dinge. Gut.
Genau.
Seid Händchen halten, durch den Wald gehüpft.
Genau, wie Hänsel und Gretel.
Genau.
Kannst du jetzt aussuchen, wer Hänsel ist und wer Gretel.
Würfeln wir aus, wenn wir euch viel treffen. Nein, gut. Okay. Also langer Downhill, der dann bis auf Pfäffikon-Schwyz runterführt eigentlich.
Genau.
Am Anfang noch technisch und dann wird es ja relativ gut und laufbar.
Gut laufbar, bis zur Verpflegungsstation.
Also genau, wenn ihr unten seid, dann geht es ja über den Damm. Das ist dann wieder so ein Stück, wo flach ist. Das ist wieder so, es tut dann dem einen oder anderen weh, weil man dann wirklich...
Ja, wobei der Damm war dann wieder, weil es halt doch was Spezielles war, da über diesen Damm zu laufen, das hat dann wieder Spaß gemacht. Aber eben, was ich nicht persönlich nicht gern mag, sind diese Uferwege, diese mit Kieselsteinen.
Nach dem Damm dann, oder was? Nach dem Damm?
Ja, genau. Oder? Genau. Ja, und vor dem Damm ja auch. Mhm. Du hast ja vor dem Damm auch nochmal genau. ein Stück, wo du so einen Weg hast. Das hat arg an der Psyche gekratzt, weil du musst dich da einfach durchkämpfen. Du weißt, jetzt kommen so ungefähr 10 Kilometer in dieser Form, mehr oder weniger, bis zur Verpflegungsstation. Und die hat sich dann hingezogen. Und da ist genau der Fehler passiert, der dann zu Boulder geführt hat. Ich habe nämlich dann gedacht, ja, jetzt ist es ja nicht mehr weit, jetzt brauche ich meine konsequente Ernährungsstrategie nicht mehr umsetzen, sondern jetzt bin ich ja gleich in Verpflegungsstation und jetzt bekomme ich gleich was zu essen. Das war mein...
Hast du ein Loch reißen lassen?
Quasi. Und dann habe ich ein Loch reißen lassen.
Genau. Ab wann hast du angefangen, dieses Loch reißen zu lassen?
Ab dem Downhill eigentlich. Ich habe auf dem... Nein, noch den Downhill hatte ich noch hinter mich gebracht. Ich hatte dann tatsächlich am Ätzel oben noch einen Snickers mitgenommen.
Nee, aber danach meine ich dann. Du hast dann im Downhill ja nichts gegessen oder getrunken, oder?
Nee, aber nach dem Downhill.
Ach, hast du noch, okay. Das heißt dann, ab Pfäffik und Schwyz und dann hast du noch mal 9 Kilometer, glaube ich, ne, bis zum VP.
Genau. Ich hatte dann von oben noch einen Snickers mitgenommen, hatte das dann unten noch gegessen im Pfäffikon. Und dann habe ich es eigentlich reißen lassen, weil ich so diese Vorstellung hatte, aha, jetzt kommt ja eh gleich der Verpflegungsposten.
9 Kilometer, was hast du gelaufen? Wie lange warst du da unterwegs bis zum VP?
Oh, das kann ich dir nicht mehr sagen, aber es hat sich elendig lang hingezogen.
Okay. Und nichts getrunken, nichts gegessen.
Genau. Ich hatte immer wieder so das Gefühl,
kommt ja gleich und dann habe ich was
Warmes. Okay. Genau. Okay. Wir sind ja vor 4 Wochen gelaufen und vor 4 Wochen, ich meinte mich so zu erinnern, dass jetzt gleich nach der nächsten Biegung wir jetzt ja zum Verpflegungsposten gehen. Und das hat mich so ein bisschen getäuscht und davon abgehalten, eigentlich meine Strategie nachzuverfolgen. Bin dann in den VP reingelaufen, meine Frau hat auf mich gewartet. Es war alles, wie wir es besprochen hatten. Sie hatte 3 verschiedene Dinge für mich hergerichtet, von denen ich sagte, die würde ich wahrscheinlich essen wollen. Ich habe mich dann tatsächlich für einen Hamburger entschieden. Das war auch nicht von ungefähr, sondern das war eine Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe. Habe dann dort reingebissen. Ein Hamburger, ja.
Okay.
Ich habe dann dort reingebissen und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, oh, jetzt geht's mir gar nicht gut. Und dann ich habe mich dann hingesetzt, habe dann meine Schuhe gewechselt und dann mit einem Mal kam die Übelkeit hoch.
Weiter, okay.
Ich habe kein bisschen mehr runtergebracht und habe dann versucht, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und je mehr ich versucht habe, aus dem Loch rauszukommen, desto mehr bin ich in dieses Loch reingerutscht, also, psychisch.
Wie muss ich mir das, also du hast psychisch versucht rauszukommen, nicht durch Essen, Trinken, sondern du hast versucht, mental dagegen zu arbeiten.
Ja, mental und, also mental habe ich dagegen angekämpft, weil für mich war immer klar, ich finische dieses Ding, ich mache das zu Ende. Ich muss das für mich als Person, ich muss das schaffen. Und wusste aber auf der anderen Seite, ich muss jetzt irgendwas tun. Ich habe jetzt keine andere Chance, weil wenn ich jetzt nichts esse, werde ich es nicht schaffen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, irgendwas in mich reinzubringen.
Und
ich habe dann alles Mögliche versucht. Ich habe dann den Hamburger versucht. Ich habe dann die Chips versucht. Ich habe Cola versucht. Und das hat erstaunlicherweise geklappt wieder.
Cola geht immer.
Ja.
Cola, da kann ich auch was dazu sagen. Cola geht immer, ja. Okay.
Meine Frau hat das Cola nämlich am Abend vorher schon hergerichtet. Sie hat es schon aufgemacht. Die Kohlensäure war raus. Das heißt, ich konnte wirklich das Cola trinken. Und dann ist was total Erstaunliches passiert. Also für mich erstaunlich, weil ich nicht damit gerechnet habe in dem Augenblick. Ich habe angefangen, wie ein kleines Kind zu weinen. Und ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, warum. Es gibt keinen besonderen Grund. Es war nicht, dass ich besonders traurig wäre. Es war einfach, in dem Moment hat mich, also du weißt ja selber, ich habe vorher noch das Video gepostet, ich war noch total fröhlich.
Genau, das war das, was ich immer so erlebt hatte. Und wenn mich Leute gefragt haben, ich sage, du, sieht alles gut aus. Christian ist vom Ätzel unterwegs runter und er wirkt ziemlich entspannt.
Absolut. Und dann kam ich rein.
Und dann kam der Christoph auf mich zu, der dich da im Boulder gesehen hat.
Ja.
Später, und ich war schon im Ziel, weil wir das Ziel aufgebaut haben, und erzählte mir, hey, dem Christian geht's beschissen.
Ja.
Er hat mir erzählt von deinem Weinkrämpfen und im Boulder. Und ich so, was? Ich habe mit allem gerechnet, von dem Video, ich so, was ist passiert?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, oh weh, ob das noch was wird?
Ja.
Aber ich muss einfach nachfragen. Mhm, ist es vielleicht auch so ein Punkt gewesen, weil du gesagt hast, für mich war klar, ich schaffe das und ich will das und das ist für mich wichtig, dass da vielleicht mal so ein Punkt war, das ist Hobbypsychologe Googlemann hier, also Googlemann, das bin ich, der Chris, wo du dann irgendwie gedacht hast, Scheiße, aber ich krieg nichts zu essen rein und aber dann wird das ja nichts mehr und wie soll ich damit umgehen und so diese Hilflosigkeit und dass man dann irgendwie in so eine Starre kommt, so ich weiß nicht mehr weiter. Also kann es das gewesen sein, was irgendwie zu diesem Gemütszustand geführt hat?
Glaube ich fast. Also ich kann es sonst auch nicht erklären, weil ich hatte wirklich alles, was man sich wünschen kann. Meine Frau saß neben mir, hat mich in den Arm genommen. Stefan saß hinter mir, hat mich in den Arm genommen. Also es waren alle da.
Und wir hatten im Boulder ja super Essen eigentlich. Wir hatten Kartoffeln,
absolut,
hatten Chili.
Ja. Also, aber da, wenn ich nur daran gedacht habe, an Kartoffeln, dann ist mir schon hochgekommen. Deswegen,
hast du es mal probiert?
Nee, ich konnte nicht.
Das Einzige, was bei mir geht, ich habe oft genug schon mit dem Magen, ne? Ihr kennt meine Geschichte. Ja, ja. Aber Kartoffeln habe ich immer reingekriegt.
Ja, es
musste eine Chance geben.
Es war weniger das Essen. Es war weniger was, sondern es war eher die ich kann es nicht sagen, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls geweint wie ein kleines Kind. Und dann ist etwas ganz Tolles passiert. Und das, also es war einfach fantastisch. Wie ich gerade gesagt habe, meine Frau saß hinter mir, meine Frau war neben mir, Stefan saß hinter mir, mein Pacer, der mich dann ab Pfannenstiel gepaced hat. Und dann kam die Gabi Schenkel. Und ich kannte sie nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber sie haben mich gesehen, wie ich da saß, wie so ein Häufchen Elend. Und dann fragt sie mich so, was ist das Problem? Sag ich, ich weiß es nicht. Sag ich, keine Ahnung. Ich muss jetzt einfach, ich heul gerade, ich habe keine Ahnung, warum. Und dann hat sie mir irgendwas erzählt von wegen, wie ich über den Atlantik bin. Und ich habe das nur so im Halb mitbekommen. Ich habe das gar nicht so klar mitbekommen, aber das ist mir geblieben und sie hat mir dann gesagt, hey, lass die Tränen zu, die helfen dir, das brauchst du jetzt, wein, weil die geben dir die Kraft. Und sie hat dann noch ein paar andere Dinge gesagt, an die ich mich jetzt gar nicht mehr erinnere, aber sie hat aus ihrer Erfahrung gesprochen, sie hat mir dann auch irgendwas aus ihrer Erfahrung erzählt, was dann dazu geführt hat, dass ich mit einem Mal wirklich, man muss sich das so vorstellen, ich habe die Flasche Cola in der Hand gehabt, ich habe die Flasche Cola auf den Tisch geknallt, bin aufgestanden, habe mich angezogen und bin rausgegangen. Hab Tom noch mitgezogen, ich glaube, der hat gar nicht so begriffen, um was es jetzt geht. Und habe ihm gesagt, komm, wir gehen jetzt. Und dann bin ich
Tom hat sich wahrscheinlich gedacht, oh fuck, ich dachte, Feierabend jetzt muss ich doch noch weiter.
Also eben, ich habe ihn dann einfach mit rausgezogen und die ersten 100 Meter waren die Hölle. Ich habe gedacht, ich breche zusammen. Und dann ging's. Es ging wieder. Mit einem Mal kam die Kraft zurück.
Okay.
Wir sind noch ein Stückchen gegangen dann. Und dann eigentlich gleich wieder gelaufen. Dann ging's weiter. Und dann war mir klar, das Ding ziehe ich durch, egal wie.
Was hat Tom denn die ganze Zeit gemacht? Hat er auf dich gewartet? Wäre er weitergelaufen? Weil ihr seid ja immer zusammen und dann geht ihr da rein. Mhm. Jeder hat so seinen Plan. Ich weiß nicht, ob Tom auch jemanden vor Ort hatte, der ihn supportet hat. Du hattest jetzt deine Frau dort. Mhm. Liebe Grüße an Carmen an der Stelle, der auch sehr mitgefiebert hat. Das habe ich ja selbst live dann auch im Ziel miterlebt.
Oh ja, das war
noch schön. Dann hast du deinen Down gehabt. Du warst ja wirklich an einem Punkt, wo man wahrscheinlich als Außenstehender sagen würde, das war's.
Absolut, ja.
Das war's.
Ja.
Hast du Tom überhaupt wahrgenommen in dem Moment?
Nein.
Oder?
Nein. Ich habe ihn einmal gesehen, ich bin dann kurz aufs WC gegangen und bin dann so im Vorbeigehen gesehen.
Kurz aufs WC ist leider gemein, man muss nämlich die Treppen hoch, rüber, wieder runter. Oh. Das ist nochmal daher kommen deine extra Höhenmeter übrigens.
Das wird es gewesen sein. Okay. Oh, Wahnsinn. Ich so naiv, wo sind denn die WCs? Und dann zeigt mir da musst du da oben rauf und dann da hinten runter. Ja. Und ich habe gedacht, nein. Ich weiß, ich habe mich später mit ihm unterhalten und ich weiß, dass für ihn das Ganze auch nicht einfach war. Mhm. Definitiv. Ich habe ihn aber absolut nicht wahrgenommen, weil ich in dem Augenblick so mit mir beschäftigt war.
Wie lang warst du im Boulder dann?
Das kann ich dir nicht mal sagen.
Okay. Aber Tom hat gesagt, nee, wenn, dann machen wir das hier zusammen und ich warte auf dich, bis du wieder klarkommst.
Anscheinend ja. Ich glaube, cool. da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Das ist Community, ja? Ja. So cool.
Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Ich denke, wir haben auch nicht. Das war so ein Silent Agreement eigentlich zwischen uns.
Sehr schön.
Ich habe dann später auch, er meinte dann tatsächlich, ich sollte dann mit meinem Pacer loslaufen, weil er dann gemerkt hat, er wird jetzt ein bisschen müde. Da war dann ich an der Stelle, wo ich dann gesagt habe, jetzt machen wir das Ding zusammen.
Ja, mega. Ja, ich glaube, das ist dann so. Dann will man irgendwie auch, da hat man so viel erlebt, da geht man auch dick und dünn und dann.
Also das war alle Vereine
an der Stelle, ne? Das dann, ja, das glaube ich. Das finde ich aber, das macht den Sport so aus. Ne?
Das finde ich eben auch. Du bist dann einfach da und ich habe dann am Schluss auch gerade gemerkt, wir waren in so einem Grüppchen und im Prinzip waren wir alle zusammen. Wir haben nicht den Beschluss gefasst, wir laufen zusammen, sondern das hat sich einfach so ergeben.
Genau.
Das fand ich noch wichtig. Das
sind häufig die Zufallsbekanntschaften. Nach in dem Fall keine Zufallsbekanntschaft. Wir kennen Tom ja schon ganz gut.
Genau.
Aber ich weiß noch, vor ein paar Episoden habe ich dich ja gefragt, ob ihr schon so eine Gruppe beschlossen habt. Da war mir so, nee, jeder macht sein Ding. Aber manchmal ergibt es sich einfach. Und das könnte auch ein total fremder Mensch gewesen sein.
Absolut.
Und dann bindet das einen einfach über die Reise, die man da gemeinsam geht. Ne?
Also eben, es war keine Strategie im Boulder, wir warten, also wir haben schon vorher darüber gesprochen und gesagt, wir laufen irgendwie gemeinsam weiter und wie lange wir denn vorstellen, uns dort zu bleiben beim Boulder. Schlussendlich ist es länger geworden, aber da war jetzt nicht irgendwie ein Druck seitens von ihm oder seitens von mir zu sagen, wir müssen los, wir müssen weiter, sondern es war dann wirklich der Augenblick, wo dann auch eben die Motivationsrede tatsächlich von Gabi kam und ich das Kohle auf den Tisch geknallt habe und gesagt habe, und jetzt geht's weiter.
Also da muss ich jetzt einfach nochmal eine Lanze brechen auch. Wir haben einfach die besten Volunteers an jedem VP gehabt. Also wir haben so positives Feedback bekommen, wirklich von ganz, ganz vielen Läufern. Und Gabi, um sie jetzt mal hier exemplarisch einfach oder namentlich rauszuheben, ich glaube, das macht's einfach aus. Einfach Volunteers, die da mit Leidenschaft auch dabei sind, die selber auch in dem Sport stecken, wissen, was man fühlt und einfach mit allem helfen, was da ist.
Extrem wichtig. Und das muss ich auch sagen, es war in jedem Verpflegungsposten ein super tolles Team, super sympathische Leute, die dich mit einem Lächeln empfangen haben.
Und ich kenne jetzt schon den Untertitel von unserer Episode.
Ja, ich nenne.
Tränen lügen nicht.
Also ich finde, das ist für mich, du hast mich gefragt, klein auf dem Lauf, wie ich ins Ziel gekommen bin, was ist dein Learning von dem Lauf?
Also nicht gleich, habe erstmal mit beglückwünscht.
Ja.
So, hey, und was hast du gelernt? So war es ja nicht. Nicht, dass ich hier...
So ganz so nicht, nein. Aber du hast mich gefragt, was mein Learning war. Und wenn ich eines ziehen muss, dann war es eben wirklich tatsächlich Boulder, wo ich ganz unten war und einfach meinen Kopf dann gesagt hat, jetzt machst weiter und es hat funktioniert. Und das ist für mich persönlich das absolut Wichtigste, was ich ab jetzt einfach mitnehmen kann, für mich in meiner Erfahrungstruhe, oder?
Ich kann es noch nicht ganz greifen. Also wie kann man das anders schreiben? Was heißt das? Also was würdest du jetzt, ist das so ein Mantra oder ist das so, oder meinst du das nach dem Motto, nach jedem Tief gibt's auch wieder ein Hoch, einfach gib dir Zeit, setz dich nicht unter Druck, oder wie, ich habe das Learning nicht ganz verstanden, vielleicht kannst du das auch in anderen Worten
schreiben. Ich zitiere an der Stelle immer gerne ein Sprüchchen, das meine Mutter immer gebraucht hat. Das klingt so ein bisschen geschwulstig, aber
es wird gegessen, was auf den Teller kommt.
Auch?
Nein, sorry.
Aber sie hat mir tatsächlich immer gesagt, wenn ich als Jugendlicher einen Down hatte, wenn du denkst, das geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Mhm. Und ja, das fasst eigentlich das? Schön zusammen.
Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch.
Genau.
Akzeptiere die Situation und überleg dir, wie du jetzt damit umgehst und ärgere dich nicht darüber, dass es so ist, wie es ist.
Ja, genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist einfach, das sollte man jetzt bitte aber auch nicht generalisieren, sondern das funktioniert jetzt für mich. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich über diesen Punkt hinweggehen kann. Mhm. Ich würde das nicht unterstreichen und sagen, das ist für alle so.
Ja, ich glaube, man muss auch immer schauen, was ist das Thema, wenn man verletzt ist, es gibt wirklich Situationen, da kann man, darf geht's man einfach nicht weitergehen. Genau. Aber es gibt doch häufig so eine Barriere im Kopf, die man nochmal verschieben kann, ohne dass es schon gefährlich ist. Und jeder muss für sich lernen, wie weit kann ich darüber hinausgehen? Und das ist, glaube ich, die Erfahrung, bei der du gerade bist.
Genau.
Die du gemacht hast für dich. Ja.
Und das ist dieses, das ist der Kern des Learnings eben tatsächlich.
Aber jetzt, um es wieder ganz nüchtern zu betrachten, mal ein bisschen weg von der emotionalen Ebene. Jetzt hast du aber trotzdem ja ein Ernährungsproblem gehabt in dem Moment. Definitiv, du hast dich nicht gut genug versorgt, zumindest die wahrscheinlich 1,5 Stunden. Also ich weiß nicht, die 9 Kilometer, vielleicht waren es 1,5 Stunden, 1,15, 1,20, keine Ahnung. Du bist da schon so, und auch davor, man geht ja trotzdem bei einem Ultra immer so ein bisschen mehr ins Defizit. Ist ja nicht so, dass man ständig seinen Kaloriendefizit ausgleichen kann durch Ernährung, das schaffst du ja gar nicht.
Genau, ja.
Und jetzt bist du da schon eigentlich ziemlich im Defizit gewesen und warst aber nicht fähig, dort zu essen. Ich habe verstanden, Essen ging gar nicht. Ein bisschen Cola ging, das war das Einzige, glaube ich, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und dann bist du los. Jetzt ist ja das Grundproblem, sage ich mal, wie kriege ich die Kalorien und die Energie wieder in meinen Körper ja noch nicht gelöst gewesen. Wie bist du damit dann umgegangen auf dem Rest der Strecke?
Hatte ich vorher, wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang noch gesagt, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, auf den ich später noch zu sprechen komme, nämlich tatsächlich dieses Getränk von Sponsor, das ging eben immer. Genau das ging eben immer. Das hat tatsächlich funktioniert und das habe ich dann aber auch konsequent ab Boulder wieder umgesetzt. Ich habe dann konsequent die 500 Milliliter jede Stunde zu mir genommen. Da habe ich dann peinlich
mit drauf 80 geachtet. Gramm oder so, hast du gesagt.
Ja, da waren es dann nur noch 70 tatsächlich. Aber die habe ich dann
Respekt, wenn es mir schlecht geht, dann geht alles außer so isotonische Getränke. Wirklich? Dann bin ich da nur dran
Isotonisch ist auch nicht gegangen. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Das ist tatsächlich noch was ich anders gemacht hatte. Beim Ätzl oben habe ich nämlich noch vom Verpflegungsposten Getränk mitgenommen.
Von Hammer.
Und ich fand das zwar total lecker, also ich habe wirklich den ersten Schluck genommen und habe zu Tom gesagt, wow, das ist aber gut. Aber es hat mir nicht gut getan.
Und das Sponsor ist nicht isotonisch. Sorry, jetzt muss ich ganz blöd fragen, was ist das dann?
Das ist diese Ultra-Comp-Mischung. Isotonisch ist das nicht. Also, keine Ahnung,
ist klar,
wahrscheinlich schon. Also, es wird Mineralien haben.
Aber dir tut es einfach gut, dir funktioniert es gut. Genau. Okay, cool. Okay, dann war zumindest, hast du da trotzdem noch regelmäßig Energie reingegeben. Du bist nicht auf null gekommen langsam.
Nein, ganz im Gegenteil. Also, ich habe ab dem Zeitpunkt extrem peinlich drauf geachtet.
Genau. Vielleicht ganz kurz zur Orientierung. Man muss für all die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, wir sprechen davon, dass wir dann 64 Kilometer in den Beinen hatten, Boulder. Und dann geht es einfach nochmal auf einen, nochmal so ein Auslaufen auf einen Marathon. Ein Marathon mit 800-900 Höhenmetern, die man dort überwinden muss.
Genau,
ja. Und urzeitmäßig, glaube ich, müsstet ihr so um die 18 Uhr gewesen sein. Das heißt, kurz danach ist dann auch die Dämmerung und die Dunkelheit gekommen.
Die war eigentlich beim Aufstieg zum Pfannenstiel ist es dann dunkel geworden, ja.
Weil der VP schließt ja so, wir haben ein bisschen länger dann noch offen gehabt, aber ich glaube so gegen 18 Uhr wurde der geschlossen. Das heißt, ihr seid da raus und dann habt ihr noch ein bisschen 1,5 Stunden wahrscheinlich normales Licht gehabt. Ne?
Da waren wir noch gut in der Zeit. Wir sind, irgendwie habe ich so eine Erinnerung, dass es hieß, der hätte jetzt noch mindestens eine halbe Stunde offen, der VP. Also wir sind rechtzeitig raus. Nichtsdestotrotz aber dann natürlich tatsächlich in die Dämmerung gekommen und dummerweise hat es dann eben angefangen umzuschlagen.
Also es hat wieder das Regnen angefangen.
Es ist kälter geworden.
Die Temperatur ist total getroppt.
Es hat dann angefangen zu schneien, schlussendlich.
Ja, genau, und die Temperatur ist ziemlich runtergegangen. 4 Grad oder 3 Grad und sowas, ne? Genau.
Okay. Bei mir entzündeten Pfannenstiel hat dann meine Frau wieder auf mich gewartet und Stefan. Na, ziemlich empfangen eigentlich und hat gesagt, dass gerade eben richtig ein Schneesturm war dort an der Verpflegungsstation. Und ich war noch relativ siegessicher zu dem Zeitpunkt, dass wir es überstanden hatten, weil sie hat gesagt, es ist gerade vorüber und es hat doch relativ gut ausgesehen. Und dann kam es aber nach dem Pfannenstiel so richtig dicke. Also wirklich richtig, richtig dick. Schneesturm, Schneegestöber und für die es nicht kennen, dort man ist dort ziemlich weit oben dann man ist auf 800-900 Meter, hat dann eigentlich einen langgezogenen Downhill nach Zürich und
Segment heißt It Hurts So Good.
It Hurts So Good. Und viele Passagen, die völlig frei sind, also wo kein Wald ist, sondern wo es richtig
durchpfeifen kann.
Okay. Ja, genau. Und das war dann extrem unangenehm.
Noch knapp 20 Kilometer, glaube ich, dann vom Funny, oder? Ins Ziel.
Für mich war es noch ein Halbmarathon, aber es war tatsächlich ein bisschen mehr.
Ja, okay.
Ich denke da immer positiv.
Naja, ich wollte nur die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, dass sie das absolut einschätzen.
Und ich hatte dann eben im Boulder tatsächlich noch eine Jacke drunter gezogen, eine dünne Laufjacke. Und da war ich so froh, dass ich die hatte. Ich hatte dann eben das, was ich anfangs anhatte, ich hatte das nicht umgezogen beim Boulder, wohlwissend, plus die Jacke drüber, plus die Regenjacke, und das war gerade ausreichend.
Und du bist auf Straßenschuhe gewechselt, ne?
Ich habe dann hatte ich noch vergessen zu erwähnen, ich habe dann die Straßenschuhe tatsächlich angezogen und hatte dann die Stöcke mitgenommen, die hätte ich aber dann nicht mehr gebraucht. Also das muss ich auch dazu sagen, das war dann die falsche Entscheidung, wobei die sind jetzt nicht so ins Gewicht gefallen, das muss man auch einfach ganz klar sagen mit den paar Gramm. Das war dann extrem unangenehm und dann da sprechen wir davon, dass es dann schon 10, 11 Uhr nachts war, wo wir dann durch den Schneesturm gelaufen sind, und das ist dann auch psychisch nochmal eine ganz andere Nummer gewesen. Und
ihr wart dann, um es einfach nochmal, du hast das vorhin schon angewähnt, ihr wart dann zu dritt, weil ab Fanny ist ja der Stefan, unser guter Freund Stefan Stiel, noch als Pacer dazugekommen.
Mitgelaufen, genau.
Und hat dann quasi mehr oder weniger dich und den Tom quasi gepaced und supported.
Genau, absolut. Das hat er auch ganz, ganz toll gemacht. Zu dem Zeitpunkt waren
wir... Das kann er. Ich glaube, er hat euch gut unterhalten, oder?
Ja, wir waren schlechte Gesprächspartner, weil zu dem Zeitpunkt hat keiner von uns mehr viel geredet, logischerweise. Ja,
das ist der Job vom Pacer. Egal. Du bist jetzt der Hofnarr. Du musst jetzt die Leute irgendwie glücklich machen.
Das hat er gut gemacht.
Ja, das glaube ich. Definitiv.
Ja, und erstaunlicherweise, je näher wir zu dich kamen, desto besser lief es bei mir eigentlich. Also ich habe am Schluss dann noch richtig Power gehabt, dann auch wirklich durchzuziehen.
Seid ihr die Flachpassagen da noch gelaufen oder seid ihr dann schon mehrheitlich tatsächlich gegangen, was einfach gelaufen. Dann schon echt, also gejoggt?
Ja, tatsächlich gejoggt, ja.
Ah, cool.
Ja, also ich hatte am Schluss noch die Power dann zu joggen. Und ja, Tom ging es dann nicht mehr ganz so. Von daher, es war immer so ein Wechselspiel eigentlich zwischen Gehen und Laufen. Einfach, es hat sich noch jemand Dritter mit angeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der dann auch mehr oder weniger unseren Rhythmus beibehalten hat. Und wir sind dann mehrheitlich zwar gelaufen, aber es gab dann auch Passagen, wo wir gegangen sind.
Ja, klar.
Ich mag mich nur erinnern, am Bellevue sind wir dann bei Kilometer 100 gewesen ungefähr. Das war dann ein ganz großer Augenblick.
Habt ihr euch erstmal umarmt, oder?
Ja, definitiv. Also meine 100 Kilometer. Meine ersten 100 Kilometer. Ja. Und dann war ich so ganz naiv, habe mir gedacht, naja, jetzt ist es ja nicht mehr weit, den Weg kenne ich ja, weil ich laufe ja da öfters. Jetzt geht es ja eigentlich bloß noch straight geradeaus rauf zum Albis-Gütli.
Genau, und
dann
rauf.
Aber dann haben sich die Organisatoren vom LC100 natürlich noch eine kleine Gemeinheit einfallen lassen. Am Schluss nichts von wegen direkter Weg zum Albis-Gütli, sondern hintenrum.
Über den Seeweg. Mütenkeil. Weißt du warum?
Nee.
Weil es zu kompliziert wird durch Straßen, Ampeln. Wir einen leicht laufbaren Weg, der wenig Impact auf den Verkehr hat. Deswegen am Mütenkeil entlang. Dann rüber, da hat es leider gerade eine Baustelle, da musste man so eine blöde Ecke laufen. Aber es ist im Sinne von Einfachheit und weniger Impact auf den Verkehr die Wahl gewesen. Wir hätten auch den direkten Weg nehmen können, dann hättest du aber Straße mal links, mal rechts.
Ja, eben
ist Orientierung nicht so ganz schwierig, einfach, Ampeln, das ist der Grund. Das ist nicht, um euch zu schikanieren. Wollte ich nur mal vorne wegwerfen.
Oh, jetzt habt ihr mal so einen typischen Organisatorenspruch gehört.
Wir haben darüber diskutiert, wir haben es bewusst dann uns so entschieden.
Nein, kann ich mir gut vorstellen. Also es war auch tatsächlich schöner zum Laufen wahrscheinlich als quer durch die Stadt. Ganz klar, brauchen wir nichts wegtun. Aber wenn du dann dort
bist... Klar, wer sich auskennt, der denkt sich, ey, ich könnte doch da, warum jetzt hier links?
Aber da, wo es dann richtig gemein wurde, da war es dann, das war dann oben, erinnerst du dich, Credit Suisse, wenn du dann raufläufst, da geht links ist die Polizei und rechts, du weißt genau, wenn du jetzt rechts läufst, es sind noch 50 Meter nach vorne, dann geht es einmal nach links und dann bist du schon an der Tennishalle. Und in dem Augenblick kamen wir gerade... mir fällt der Name nicht ein, der vor uns im Ziel war. Ich versuche mich noch dann zu erinnern. Der kam auf jeden Fall von rechts und sagte, nein, nach rechts geht's nicht, es geht nach links. Und da war es richtig heftig, weil da dachte ich dann jetzt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt musst du nochmal eine Ecke laufen. Und dann kommt nochmal so ein Trail, wo du tatsächlich durch den Wald gehst. Das war dann der letzte Kick. Aber eben, du standst dann dort, hast uns dann empfangen.
Und der, war das der Intran hier?
Ja, genau. Genau, der Intran genau. War das.
Der kam, Ergebnisse ist angeschaut, ja.
Der kam dann von rechts und hat auch so vor sich hingeflucht, so leise.
Ja.
Ja, und dann standst eben schon du da und hast uns empfangen und ich bin einfach, weil mir kalt war, ich bin dann vorausgelaufen, aber ich habe zu Tom gesagt, wir laufen zusammen ins Ziel und dann genau. Haben wir dann du hast auf dann, Tom gewartet.
Du hast dann noch gesagt, nein, ich warte jetzt hier auf den Tom, ich gehe nicht ohne den Tom ins Ziel, genau. Weil ich habe noch gesagt, hey, komm, die letzten Meter, ich komme mit.
Ja.
Und dann habe ich erst gecheckt, das stimmt, der Tom ist auch noch irgendwo in der Gegend, der war da noch nicht zu sehen. Mhm. Und dann bin ich noch mal ein paar Meter in seine Richtung gelaufen und habe ihn dann quasi am letzten kleineren Berg noch, als er hochgekommen ist, in die Arme genommen. Und dann habt ihr ja gemeinsam gefinisht. Dann erzähl mal, dein was ging dir durch den Kopf und beschreib mal die Situation, was hast du noch wahrgenommen überhaupt?
Ah, ich habe das... Es ist schwierig zu sagen. Ich habe dann meine Frau gesehen, den Sebastian Sonntag, der dort im Ziel auf uns gewartet hat dann auch. Und es war irgendwie so ein wahnsinnig emotionaler Moment, weil in dem Augenblick, ich war mega froh, dass es vorbei war, weil ich war durchgefroren. Ich war körperlich ja eigentlich, ich würde nicht sagen am Ende, aber ich war
doch,
am Limit.
Ich habe es gesehen. Du konntest noch stehen, aber es war
schon. Ich war echt am Limit, ja. Also klar. Darf man ja,
logisch. Wegtun. Das ist ja kein Kindergeburtstag.
Absolut, ja. Und ihr habt das alles so schön arrangiert. Ihr habt dieses Bengalenfeuer, das dann links und rechts gebrannt hat. Und ich habe mir gedacht, hey, Wahnsinn, das ist ja irre, was ja, du da.
Grüße an Sarah.
Ah.
Sie hat das Feuerchen noch mitgebracht und wir mussten extra schreien, damit sie es rechtzeitig anzünden kann und die Kamera wieder platzieren kann. Sie hat extra, ihr müsst mir sagen, wenn die zwei kommen.
Ach so, herrlich. Ich glaube, ich habe mir das Video mittlerweile an die 50 Mal angesehen von dem Einlauf, weil es ist einfach so ein wahnsinnig tolles Gefühl zu wissen, du hast jetzt gerade eben etwas vollbracht, von dem ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich das jemals schaffen würde. Und jetzt sitze ich hier und rede drüber und sage, ich habe gerade vor einer Stunde mit meinem Vater telefoniert und das Letzte, was er gehört hat, war, dass ich in Krux gelaufen bin. Und er hat gesagt, ja, ich habe schon gehört, du bist ja da wieder mal diese 50 Kilometer gelaufen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, Paps, weißt du, vorgestern, ich bin 110 gelaufen und dann war er irgendwie, es klingt noch so surreal. Ich glaube, ich brauche noch eine Zeit, um das zu begreifen für mich selber.
Klar.
Aber sagen kann, ist, was mega cool war im Ziel, waren dann viele andere Läufer noch. Da wart ihr, das OK.
Jeder Finisher durfte ins Restaurant einlaufen und wurde gefeiert.
Genau. Und das war einfach ein Wahnsinnsgefühl, weil du warst dort unter Leuten, von denen du wusstest, die wissen alle, was du da gerade gemacht hast. Mhm. Also Es ist keine Bewunderung ob der Kilometer, sondern es ist mehr so, wir wissen, was du jetzt gerade mitgemacht hast und hey, geil. Und genau dieses Gefühl, das ist das, was so wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Das hast du bestimmt auch gehabt bei deinem ersten, denke ich, wo du ins Ziel bist und hast dir gerade eben, und andere haben dir gratuliert und du weißt, du hast gewusst, die haben die Erfahrung schon mal gemacht vielleicht.
Ja, hatte ich, aber es waren vielleicht zwei Leute da, weil ich bin um 3 Uhr in der Nacht in Verbier damals eingelaufen.
Okay, war eine andere Situation.
Nicht so viel los, aber ja, die da waren, wussten, was ich gemacht habe.
Und das ist eben das ist eigentlich fantastisch. Und man merkt es ja auch bei den Reaktionen von den vielen, vielen Leuten. Ich habe auf Strava mittlerweile fast 200 Kudos bekommen und 54 Kommentare. Die kann ich nie alle beantworten. Ich verspreche euch, ich habe jeden Einzelnen gelesen und ich kann euch sagen, jeden Einzelnen habe ich in mich reingesaugt förmlich. Und ich genieße das derartig. Es ist einfach ein geiles Gefühl. Mehr kann man nicht sagen.
Ja, ich glaube, es war sehr emotional auch. Für dich dann ja auch emotional im Ziel. Es sind ja auch nochmal richtig viel Tränen geflossen einfach. Ich hoffe mal Tränen der Freude.
Absolut, ja.
Fassungslosigkeit. Nochmal Tränen lügen. Ja, ja. Alles gut. Ich glaube, da muss man sich auch nicht für schämen. Das gehört einfach dazu.
Tue ich auch nicht.
Ich habe auch jedes Mal Pipi in den Augen, wenn ich Dinge schaffe, wo ich vorher nie dran geglaubt habe, das ist einfach emotional und das macht den Sport auch aus. Ja.
Ich finde, es gehört mir dazu und ich habe da absolut kein Problem damit. Wir haben uns im Vorfeld ja unterhalten darüber, ob ich darüber überhaupt reden möchte. Und ich habe da null Probleme damit, weil ich denke, das ist, wie du sagst, das macht den Sport aus. Ja. Definitiv.
Wir waren auch froh. Ja, sorry.
An der Stelle übrigens, und jetzt möchte ich es wirklich loswerden. Ich weiß nicht, ob ich es gerade vorhin schon gesagt habe. Trotzdem, ich wiederhole mich dann gern nochmal. Vielen, vielen Dank an all die Helferinnen und Helfer, die da waren. Ich habe es schon mal gesagt, fällt mir jetzt ein. Egal, es war wirklich top, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr da wart. Und auch übrigens an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Lob an so OK. Also sprich Chris, Carsten, Flo und Cyril, die da wirklich was ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt haben. Das sage ich jetzt nicht, weil wir zwei hier sitzen und du Teil vom OK bist, sondern das ist wirklich, das sage ich, weil ich es außer mein. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und an der Stelle, das habe ich auch schon angeteasert, die finnische Goodies, hey, die waren echt geil. Merci. Absolut. Ich habe heute erst die Tasse von Camelback auf der Rückseite betrachtet. Natürlich, und erst gesehen, was da drauf ist.
Das
war das,
was wir nicht gesprochen haben, Christian.
Das ist ja der Hammer, der absolut top. Ich bin total begeistert.
Ja, also wir haben eine geile Tasse von Camel, also von Camelback bekommen. Und die ist auch noch quasi gelasert mit unserem Lake Zurich 100 Logo. Mega. Also ich glaube, also einfach sieht geil aus.
Ja.
Und das war das Goodie, was wir nicht geteasert hatten in unserer Race-Briefing-Folge.
Ja. Mega.
Ja, war auch für uns ein langer Tag. Ich glaube, wir waren ja von ich bin um kurz vor drei aufgestanden. Ab vier haben wir aufgebaut und ich war um 4 Uhr am nächsten Morgen wieder in meinem Bett.
Ja.
Also, und ich glaube, ich kann auch fürs ganze OK reden. Wir haben da echt Herzblut reingesteckt und bis zum Schluss echt auch hart gearbeitet, aber auch genossen. Und ich glaube, es war ein cooles Event, zumindest aus unserer Perspektive. Mhm. Und nochmal von unserer Seite jetzt hier stellvertretend jetzt auch mal an dich für all die anderen Läufer. Riesen Respekt, die ihr diesen Lauf bei diesen Bedingungen gefinisht habt. Und auch alle, die es geschafft haben, Wahnsinnsleistung. Und vor allem jetzt dir und Tom. Für Tom war es ja nicht die 100er Premiere. Ich glaube, er hat ja am Eiger schon mal die 100 gemacht. Ne?
Genau, ja.
Aber auch für dich jetzt deine Premiere. Hey, ihr habt es super gefinisht. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Vielen Dank.
Wow, ja. Gänsehaut hier.
Ja, absolut. Ja gut, so, schließen wir das Thema jetzt ab, sonst kommen nochmal die Tränen.
Hast du noch ein letztes Wort, oder? Alles gut. Nächstes Jahr wieder. Nächstes Jahr wieder. Um den ganzen See dann.
Um den ganzen See, genau. Dann nehmen wir den Rest noch mit, dann habe ich dann gleich mal 100 Meilen.
Ja, das könnte sogar hinkommen, ja. Ich muss mal schauen. Hey, lass uns nicht auf verrückte Ideen kommen. Nein.
Nein, an der Stelle vielleicht auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch an all die, die vielleicht nicht gefinisht haben, aber die auch einen erheblichen Teil von dem Lauf absolviert haben. Ich denke, auch wenn du da 60 Kilometer gemacht hast oder 40 oder 50, egal, du bist da mitgelaufen und warst Teil von diesem Event. Auch euch herzlichen Glückwunsch, wenn es auch nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer. Genau. Damit Lake Zurich meine Premiere.
Ja, Wahnsinn. Ne? Jetzt haben wir schon eine Stunde durch.
Ja. Und jetzt die nächste Stunde reden wir über Paris.
Eine Stunde reden wir nicht mehr über Paris, glaube ich. Das machen wir ein bisschen kürzer. Aber ich erzähle gerne noch ein bisschen, was ich da erlebt habe.
Du hattest ja auch eine Schlammparty, ja?
Ja, anders. Also nicht so gefährlich im Sinne von, ich sag mal, ich glaube, beim Lake Zurich war es halt klitschig. Mhm. Ihr seid weggerutscht. Ich war ja zum Teil knöcheltief in Schlamm und Wasser, wo ich durch musste. Also wer das eine oder andere YouTube-Video vom EcoTrail Paris von diesem Jahr sieht, der sieht direkt in den ersten Aufnahmen, das ist echt zum Teil Flussüberquerungen, so gefühlt war das. Und das war nicht einfach. Aber vielleicht fangen wir mal vorne an.
Wollte ich gerade sagen, fangen wir vorne an und vielleicht mal die Eckdaten von dem Lauf.
Bevor ich da anfange, mache ich gerade mal direkt unabgesprochen einen Vorschlag, Christian. Premiere auch heute. Wir skippen das Trail Rookies 1x1. Weil wir sonst, glaube ich, zu lang rausgehen. Ist das gut für dich?
Nochmal,
wir skippen das Trail-Rookies einmal eins, nachdem ich von Paris rede.
Okay. Okay.
Weil ich glaube, es wird zu lang. Lass es uns dann spontan noch schauen, aber ich glaube, man muss irgendwann noch zu Ende kommen. Dann.
Ja, da musst du unsere Hörerinnen und Hörer fragen. Ach, wenn dann auch die bösen E-Mails kommen, dann leite ich die alle an dich weiter.
Das kannst du machen. Böse E-Mails sind immer gut. Aber ich glaube, okay, da müssen wir einfach schauen, wie es zeitlich ausgeht. Ja, Ecotel Paris, vielleicht vorneweg die Eckdaten nochmal, sind 82,3 Kilometer offizieller Track. Auf Strava stehen 1276 in der Track-Beschreibung. Ich hatte aber knapp 1,5 dann auf der Uhr. Also es sind ein bisschen mehr als die 1200. Strava finde ich immer lustigerweise, auch wenn ich Routen plane, der unterschlägt mir immer Höhenmeter. Mhm. Also der ist da, was Höhenmeter angeht, hat das noch nicht so ganz drauf. Ist ein mehrheitlich sehr laufbarer, also rennbarer Ultra. Das heißt, führt so in etwa 80% von den 82 Kilometern sind tatsächlich Wald- und Forstwege. Mhm. Und dann ab und zu mal ein bisschen Asphalt, mal eine Brücke, mal durch einen Stadtteil, wo du durchgehst. Durch ein Velodrom sind wir gelaufen, wirklich rein, einmal um die Fahrradstrecke rum und wieder raus. Oh,
wirklich?
Ja, ja. Und dann am Schluss läufst du einfach in Paris, wenn du so nach 72, 73, 74, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau, wo es ist, ich gucke gerade, bei 73,31 sehe ich gerade hier auf der Map, bist du dann wieder unten auf einer Ebene in Paris und läufst dann an Fahrradwegen und so Wegen an der Seine entlang in Richtung Eiffelturm, dann schlängelst dich da so in Seine, musst du aber immer wieder, das sind auch ein bisschen Schikane, über die Brücke auf die andere Seite, dann gehst du wieder über die Brücke auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob das so gemacht wird, um nochmal die Kilometer voll zu kriegen oder ob es anders nicht geht. Ist jedes Mal so ein Rhythmusbrecher, ne? Wenn du so Brücke hoch, wieder runter, Stufen. Ja, und da ist dann asphaltiert.
Du läufst ja doch mehrheitlich auf Trails, was mich ein bisschen gewundert hat, weil es heißt ja Ecotrail Paris, da hat man ja nicht so unbedingt die Vorstellung davon, dass du
hat viele Park, viel Grün hast. Durch viele Parkanlagen, durch wunderschöne Parkanlagen gelaufen, durch Wälder. Und wenn man da so den Track vielleicht auch nochmal einteilt, du hast wie 1, 2, 3, 4 VPs. Und bis zur ersten VP ist ein relativ schnelles Segment, sag ich mal. Also am Anfang relativ flach und auch noch nicht so matschig. Da ging's noch. Hatte so zwar nach 5 Minuten schon direkt den ersten Hügel, wo es matschig war. Neben mir saßen schon die ersten Leute auf dem Popo.
Oh, wirklich?
Ja, ja. Krass so. Aber niemand verletzt. Das war eine Wiese. Man kann's dir vorstellen, nasse Wiese. Ne? Und dann, wenn du da wegklitscht, dann landest du zwar weich, aber es ist halt trotzdem klar, doof, wenn du gerade 5 Minuten im Rennen bist und schon bist du total eingesaut.
Ja.
Dann kurz vor dem ersten VP kommen so die ersten, sag ich mal, Anstiege. Und jetzt muss man sich das immer so vorstellen, weil man sich sagt, naja, Paris, was hast du da an Anstiegen? Mhm. Man unterschätzt das. Das sind, ich sag mal so, richtig fiese Rampen. Mhm. Ich kann jetzt nicht die Prozentzahl sagen, aber du kannst da nur hochhiken oder zum Teil wirklich Hände auf die Oberschenkel und hochdrücken.
Wirklich? In Paris?
Ja, ja, ja. Und das dauert vielleicht 1 oder 2 Minuten, dann bist du zwar schon oben, aber du hast immer wieder diese kurzen Rampen. Kurz, 100, 200 Meter, 300 Meter, was die sind. Und dann wieder kurz flach und dann geht's wieder steil runter.
Also, das bricht total den Rhythmus.
Es ist super. Du musst es können. Du musst von schnell rennen auf Hiken und dann wieder ins Rennen übergehen. Und so war mein ganzes Rennen dann, so habe ich auch ein bisschen trainiert. Ich habe eben geguckt,
Hast du das gewusst? Hast du gewusst, dass
das habe ich gewusst. So erwartet wird? Ja. Ich habe mir das Profil, ich schaue mir das immer im Detail an, ich schaue mir immer Videos an von den Läufen davor. Mhm. Grüße an den Heinz, den Vegan Trailrunner. Den habe ich dann in Paris auch kennenlernen dürfen im Ziel. Er hat mir auch schon Infos geschickt, weil er den Lauf schon öfter gelaufen ist und hat gemeint, hey, Vorsicht, das ist nicht zu unterschätzen. Und von daher habe ich mein Training ja auch im Vorfeld schon darauf ausgerichtet. Ich habe geguckt, dass ich eben viel laufbares Lauf, aber immer wieder mit so Rhythmusbrechern auch, dass ich auch wirklich auch das Laufen hoch oder Gehen hoch, also zwar nicht lange gehen, ich habe nicht wirklich gehiked, aber dass du diese Rhythmuswechsel hast.
Mhm.
Und nach der ersten VP, da kam dann die Matchparty, da ging es dann los, wirklich das, was flach war, war so wie so Single Trails im Wald auch zum Teil oder ein bisschen breit. Oder andersrum gesagt, ich weiß nicht, was es ist, wenn es normal ist. Ich weiß nur, dass es jetzt eine riesen Matschpfütze war. Ob der Weg davor normalerweise nur die Hälfte ist und es einfach sich ausgetreten hat oder ob es immer breit ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es war schwierig, weil ich habe dann schon versucht, irgendwie links und rechts vorbeizukommen. Aber zum Teil musste man durch, weil du konntest gar nicht anders. extrem Rhythmusbrecher, den Rhythmus gebrochen, auch weil du zum Teil nach links weggerutscht bist, nach rechts. Also ist auch so für die Muskulatur schwierig, weil du eben, wenn es so klitschig ist, weißt du? Und ganz, ganz viele Hoch-Runters in dieser Passage und die können einen echten Zahn ziehen dann. Und ich gehe nur kurz die Charakteristik durch und dann erzähle ich, wie es mir so ging.
Ja, mich würde noch interessieren, du hast ja gewusst, was dich da erwartet. Ich glaube, wir haben ja noch eine Woche vorher geredet und da war dir schon klar, das wird eine Schlammparty werden.
Genau.
Du hast dich ja darauf vorbereitet, denke ich, du hast wahrscheinlich vom Material her genau das Geeignete mitgenommen.
Genau.
Was für Schuhe hast du getragen beispielsweise?
Ich bin mit Flipflops los.
Lach nicht, es gab jemanden auf dem Lake Zürich, der mit Sandalen gelaufen ist. Ich kenne leider den Namen nicht, aber er hat es tatsächlich vollbracht.
Genau, ja.
Von daher.
Ja, das gibt's ja. Nein, ich bin mit, das stand für mich nie außer Frage, ich bin mit den Hoka Tecton X2 gelaufen. Mhm. Profil ist ein gutes Trail-Profil. Bei dem Matsch hätte ich jeden Schuh anziehen können. Das hat einfach keinen Unterschied gemacht. Aber dafür war der Rest der Strecke doch immer wieder auch laufbar. Und da wollte ich jetzt nicht einen Schuh mit so fetten Klunkern unten dran, sondern ich habe einen schnellen Schuh gebraucht, einen agilen Schuh. Und der Tecton X mit der Carbonplatte, der kippt halt nochmal echt einen Push, da wo es laufbar ist. Und das war meine Wahl. Aber ich habe mir noch Gaiters montiert. Also das heißt, ich bin mit Gaiters gelaufen. Und das kann ich vorne wegnehmen. Ich musste nie den Schuh ausziehen und Dreck entfernen. Auch wenn ich durch die größten Matschdinger gegangen bin, die Gaiters haben extrem gut geholfen, dass der Innenraum meines Schuhs ziemlich sauber bleibt und ich dann nicht irgendwelche Gegenstände hätte, um dann Blasen zu verhindern, dass ich dann den Schuh hätte leeren müssen.
Ja.
Das war super. Ja, dann nach dem zweiten VP ist es dann auch nochmal bergig und unrhythmisch, sage ich mal. Und erst danach wird es dann so langsam wieder normal. Das ist so von der Charakteristik. Wir sind angereist, also Start ist relativ spät, was ich aber okay fand, weil man am Ende auch relativ lang noch braucht, um da hinzukommen. Da hätte ich ja noch früher aufstehen müssen. Wir haben, also meine Familie und ich, wir sind gemeinsam nach Paris gefahren. Meine zwei Kinder, meine Frau sind am Freitagmittag schon angekommen und haben dann müssen Paris genossen, war so ein bisschen, hat eine Woche davor komplett durchgeregnet in Paris. An dem Tag war es so ab und zu Regen, ab und zu nicht. Es war so okay zum Flanieren. Und haben dann in einem Hotel im Zentrum übernachtet und Start war um 11.30 Uhr. Und das hieß für mich dann so, ich bin so um 7 Uhr zum Frühstück gegangen im Hotel. Also muss jetzt nicht um 4 oder um 5 oder so aufstehen, weißt du. Und hat so ein bisschen Zeit, wach zu werden und bin dann so irgendwann um 20 nach 8, glaube ich, aus dem Haus oder aus dem Hotel. Dann fährst du mit der Metro erstmal, bin dann mit der Metro gefahren.
Aber eben, der Start war ja ziemlich spät, ne?
Ja, 11.30 Uhr.
Ich dachte immer, genau, läufst in der Früh los.
Nein, 11.30 Uhr eben, das war eben ganz gut, weil ich dann Zeit hatte, 8.30 Uhr aus dem Hotel. Erst mit der Metro, dann bin ich in den Bus eingestiegen, dann bin ich mit dem Bus zu einem Bahnhof gefahren, dann bin ich mit dem RER gefahren und dann sind wir angekommen und sind dort dann quasi in Bussen zum Startgelände transportiert worden. Und da gab es schon mal den ersten langen Stau, um in die Busse zu kommen. Ich glaube, da sind gefühlt 50 Busse dann gefahren, weil die mussten dann fast 3.000 Läufer. Also 3.000 Läufer oder 2.700 waren es auf der 80-Kilometer Distanz und die mussten halt alle an den Start gefahren werden. Und wow. an dem Startpunkt sind nur die 80er gestartet. Es gab noch 45, 45, jetzt muss ich kurz überlegen. Lass mich nochmal kurz überlegen. 45, 30, 18 und 10 und noch Nordic Walking. Insgesamt, glaube ich, fast 15.000 oder 16.000 Leute an dem Event. Ja, ja. Aber an der 80er waren so 2.700.
Wow.
Und bis du dann dort ankamst, hat sich schon gezogen. Also ich war dann so von 8.30 Uhr wahrscheinlich bis 10 Uhr unterwegs. Ja, du hast dich unterwegs noch verpflegt, hast noch was zu essen, trinken dabei gehabt, habe ich alles so eingeplant. Und dann stehst du da und dann haben die in Wellen gestartet. Und ich dachte, ich stehe schon recht weit vorne, weil ich wollte unbedingt in der ersten Welle starten, weil das war schon so meine Ambition. Ich habe keine Chance gehabt. Ich bin zerquetscht worden beim Drängeln. Also ich habe das letzte Mal, als so gedrängelt wurde, war, als ich wahrscheinlich ein kleines Kind war und man als Kinder irgendwie zuerst in den Bus wollte. Beziehungsweise in meiner Heimat in Erlangen in der Bergkirchweih, wenn man da versucht, Richtung Entlerskeller vorzukommen, also für die, die jetzt wissen, was der Entlerskeller ist, da war es auch manchmal so, dass man eine halbe Stunde gebraucht hat, um 10 Meter vorwärts zu kommen. Also Hölle, die haben gedrückt von allen Seiten und ich habe es dann gerade so in die zweite Startwelle geschafft und war mir aber nicht sicher, ob meine Flesk inzwischen geplatzt sind, weil, also du stehst da drin, ich muss echt aufpassen, so, hey, Moment, und dann warst du da drin und war ich erstmal genervt.
Gerade so, wirklich.
Ja, dann stand ich da drin und hab gesagt so, hey, sorry, das kann doch alles nicht wahr sein. Also, du kommst da fast nicht verletzungsfrei durch dieses Ding. Und wenn du jetzt, sind mir Gelpackungen geplatzt. Also du hast ja richtig Druck am ganzen Körper und du hast den Rucksack hier an mit deinem vollgefüllten Flask, mit deinen Gels und so. Da habe ich schon gedacht, das ist jetzt irgendwie, das kann man anders organisieren.
Unangenehm, ne?
Ja, also sei es, dass man schon vorher vielleicht wie so 4 separate Gates macht, wo man dann so in Schlangen durchgeht. Aber so war es gefühlt. Ganz breites Feld, was dann so spitz zusammengelaufen ist.
Es ist ja absolut nicht ganz ungefährlich. Ich meine, jeder ist da irgendwo so in so einem Gedränge, oder? Wenn da jemand stürzt.
Absolut, finde ich auch. Also war ganz strange. Nee, dann war ich drin und dann war ich erstmal so, okay, jetzt war genervt. Was war der Scheiß jetzt? Ne? Und dann erste Welle weg, die sind 5 Minuten vor uns gestartet. In 5 Minuten Abständen sind dann die Wellen gestartet. Ich glaube, sie hatten immer so 500 oder 250 pro Welle. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und ich glaube, es waren schon 500er Wellen, haben sie gesagt, glaube ich. Ja, und dann ging's los und dann läufst du, also vielleicht warte mal, bevor es losging, Hoka Technics Schuhe, ich habe Gaiters angehabt, bin natürlich in kurzen Hosen gelaufen, ich spoiler gerade, wir hatten Geisteswetter, Sonne, kein Regen, relativ warm, 12, 13, 14 Grad hatten wir bestimmt. Also anders als die Tage davor und auch den Tag danach hat es wieder geregnet. An dem Tag war zwar der Boden aufgeweicht aufgrund der Vorwochen, aber der Tag selber war perfekt vom Wetter. Also ich bin auch direkt ohne Jacke gestartet, habe mein Laufhemd angehabt, wo ich die Ärmel krempeln kann. Da wusste ich dann, wenn es dann abends wird, dann kann ich auch wieder die Ärmel runterkrempeln und bin ein bisschen flexibel, muss nicht direkt eine Jacke auspacken. Hab vom Ziel wieder, ich bin mit 2 Flaschen, also 1 Liter gestartet, weil ich wusste, bis zum ersten Checkpoint sollte so 1,47 dauern. Wusste ich, kommst du gut hin mit 2 Flaschen, weil ich trinke 1 Flasche pro Stunde.
Das war normales Wasser oder war das
schon? Tailwind. Also mit 50 Gramm Kohlenhydraten und dann habe ich eben noch jeweils ein Gel, jeweils, also entweder ein Morton oder ich hatte von Precision Fuel die 30 Gramm Gels, beziehungsweise dann noch diese Chewy Gums mit 30 Gramm oder die Lutschus hatte ich dabei. Das war so meines. Und ein Spring Energy hatte ich noch dabei.
Warst du insgesamt so bei 80 Gramm, ne?
Ja, genau, 75 bis 80 Gramm, das war so mein Plan, so wie ich es auch jetzt trainiert hatte, auch am Krux eben gemacht hat, weil ich gesagt habe, ich mache genau das, was da jetzt auch funktioniert hat. Und hat aber noch so ein Spring Energy Gel dabei, was so 45 Gramm hat. Und das ist dann bist du plötzlich bei über 90, wenn du das kombinierst. Dann los. Und beim Start weg, du läufst auf einer Wiese los, die... Ja, ich meine, sie ist auch feucht. Sie war jetzt am ersten jetzt noch nicht so matschig, aber feucht. Und du hast dort auch, ich weiß nicht, ob das eine Pferderennbahn oder ob da Pferde immer unterwegs sind. Es hat schon immer wieder so Löcher in der Wiese. Und ich mag's generell nicht, über Wiesen zu laufen, weil das immer sehr uneben für die Fußgelenke ist. Und habe dann auch für mich gemerkt, so, ich musste kurz reinkommen. Mein Puls war schon zu hoch, aber das ist ja immer am Start, weil einfach eine Grundnervosität da ist und da achte ich dann schon gar nicht mehr auf den Puls. Das ist für mich so, da versuche ich wirklich nach diesem RPE-Modell zu gehen. Ich habe dann auch wieder mit mir gesprochen, laut, um so den Sprechtest zu machen und habe gesagt, nee, ist alles gut, der Puls ist einfach, ich bin einfach nervös wegen dem Rennen, aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt in der Zone laufe, die vielleicht schon zu hoch ist.
Das lernt man ja irgendwann mal und weiß dann am Anfang, ist alles immer etwas anders, muss ich dann einpendeln.
Genau. Bin da dann auch, weil es auch direkt so leicht nach oben ging, bin ich so um den 5er-Schnitt gelaufen vom Start. Und dann habe ich aber gemerkt, so jetzt bin ich angekommen im Rennen. Also es war so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, so, ja, muss ich auch dazu sagen, ich stand bestimmt 1,5 Stunden schon in diesem Startblock. Es war eins der wenigen und sonst, ich wärme mich immer auf. Gerade wenn ich weiß, es wird sofort laufbar. Wenn ich jetzt Ultras habe, wo ich weiß, du gehst eh relativ schnell den ersten Berg hoch, dann wärme ich mich nicht auf, weil dann hike ich da und du musst dich. Aber hier war sofort klar, du rennst mindestens einen 5er-Schnitt oder schneller. Eigentlich wärmst du dich da auf. Ja. Hätte ich das gemacht, wäre ich wahrscheinlich in der letzten Welle gestartet, weil ich nämlich gar nicht reingekommen wäre vorne. Deswegen habe ich gesagt, nee, dann starte ich lieber vorne und nehme den ersten Kilometer, auch um reinzukommen, langsam die Blutzirkulation zu starten, den Puls zu regulieren. Und dann ab dem zweiten habe ich dann schon gemerkt, so, okay, jetzt bin ich drin. So, jetzt ist gut. Jetzt wurde auch die Wiese weg, dann war es so ein Weg, waren zwar paar Pfützen, aber es ging. So, das erste kleine Downhill hatten wir hinter uns. Ich bin ohne Popoklatscher da durchgekommen. Und dann hat sich's einfach gut angefühlt. Dann habe ich wirklich so einen Rhythmus gefunden und bin dann wirklich so unter 5 und dann bin ich eigentlich auch regelmäßig so um die 4,40, 4,35 im Schnitt gelaufen. Mhm. Das war für mich so ein Wohlfühltempo, was einfach super funktioniert hat. Und jetzt habe ich dann auf dem ersten Abschnitt eigentlich da, wo es flach war, komplett durchgezogen. Mhm. Es gab dann immer mal so Momente, wo du über eine Brücke musst oder runter und dann hast du natürlich immer so ein bisschen andere Zeiten. Oder einmal sind wir durchs Velodrom gelaufen und da hat dann natürlich mein Track nicht so wirklich gemessen, weil du ja nicht im GPS-Mode bist.
Ja, klar. Ja.
Aber es lief alles gut. Ernährung, ich habe mich konsequent dran gehalten. Grüß an Christoph, weil wir da so unterschiedlich sind, so mathematisch. Ich habe da wirklich pro Stunde versucht, das zu nehmen, was ich trainiert habe. Und also eine Flask und ein Gel oder ein Chewing Gum, wie auch immer, aber so um die 75 bis 80 Gramm. Mhm. Ja, erste VP reingekommen dann und direkt schon, es war auch cool, eine Flask war schon lange leer, ich wusste dann auf der Uhr, es kommt bald die erste VP, dann war so ein, dann sind wir so gelaufen, ich habe dann während des Laufens schon meine leere Flasche rausgenommen, habe schon mal das Tailwind-Pulver aufgemacht, was ich dabei hatte im Beutelchen, habe es dann direkt reingeschüttet, wieder zugeschraubt, zack, zurück, wusste, okay, kommst die nächste VP, musst du nur runterhalten, hast du schon die erste Flasche erledigt, hast schon Zeit gespart, musst du nicht in der VP machen. Also habe mich auch schon so Boxenstopp-mäßig versucht, so kurz wie möglich an den VPs aufzuhalten. Die zweite musste ich dann erst vor Ort changen, also weil ich die erste...
Die erste VP war, glaube ich, so bei 24, ne?
Ja, so bei Kilometer 24, genau.
Und die zweite war dann bei 46, denke ich, ja, genau.
Genau,
ja.
Bei 46, genau. Ja. Und dann habe ich da schnell aufgefüllt, habe gar nichts dort gegessen, weil ich meine Sachen hatte und bin direkt weiter. Mhm. Und da war alles gut. Dann gehst du so ein bisschen in den Downhill und dann gehst du wieder einen Uphill hoch und dann fing es an, richtig schlammig zu werden. Und das hat gezerrt so ein bisschen, weil A, geht das Tempo natürlich runter und du musst immer wieder gucken, wo setze ich den Fuß hin. Dann musst du einen Schritt mal länger machen, mal kürzer machen, mal nach rechts ausweichen, mal nach links ausweichen. Oh scheiße, gerade voll durch die Pfütze. Also es war wirklich so ein, es war auch mental sehr anstrengend, weil du sehr aufmerksam die Fährte für dich lesen musstest.
Also mental sehr anstrengend, hat es dich genervt oder war es einfach nur anstrengend im Hinblick auf, ich muss jetzt wahnsinnig aufpassen, wie ich da laufe? Genau.
Also genervt hat es mich dann nicht, weil ich sagte, ja, es geht ja allen so. Ja, also,
ja ich frage das, weil du hast ja am Anfang gesagt, dich hat der Start unglaublich genervt, also du warst da ja schon so auf dem
Level. Ja, nee, da war ich schon längst wieder, das war nach Kilometer 2 war alles cool. Da habe ich meinen Rhythmus gehabt.
Ah, okay.
Es war mehr anstrengend, weil du halt wirklich gucken musstest, wie du läufst, dass du auch nicht stürzt. Und dass du ja so wenig Schlammbad wie möglich mitnimmst, weil was ich nicht Bock hatte, ist, dass ich halt ständig Schlamm in den Schuhen habe. Es ist gerade noch nicht mal 30 Kilometer und das wollte ich halt vermeiden. Und deswegen guckst du halt, du bist die ganze Zeit so, du musst dich konzentrieren. Immer den Weg finden und suchen und immer aufpassen, weil plötzlich kann wieder, du kommst um die Ecke und da könnte eine Matschparty sein und du willst da nicht, also das war so ein Punkt, der mich dann mental ein bisschen mitgenommen hat.
Würdest du sagen, dass sich das unterscheidet zu den anderen Ultras, die du bisher gelaufen hast, also fundamental unterscheidet, dass du dort mehr hast aufpassen müssen, dass es mehr anstrengend Nein, war?
Bei einem Downhill passt du genauso auf.
Also es war also so
wenn
ungefähr
du Downhill vom Vergleich, ja. Da musst du aber auch immer gucken, Schritt nicht hängen bleiben, ja. Genau.
Ah, okay.
Das Einzige war, was ich halt noch nie gemacht habe, ich bin noch nie durch so Matsch gelaufen.
Okay.
Also ich kenne es, wenn es rutschig ist.
Ja, das muss wirklich extrem gewesen sein. Aber weil
ja, schaut euch die Videos an. Ich kann...
Ich glaube ja eh schon...
Also kann ich nur... Ich habe ein Video auf Strava bei mir, das ist aber bei weitem nicht das Schlimmste. Das hat der Heinz aufgenommen, der Vegan Trailrunner.
Ich habe es einfach bei mir dazu geschrieben. Er hat sich gar nicht getraut, bei den kritischen Passagen die Videos zu machen, aus Angst vor Stürzen.
Genau, richtig. Das war noch eine einfache, die er da aufgenommen hat, genau.
Ja. Ja, aber das, jetzt, du warst im Downhill, hast du gesagt?
Ja, nee, dann waren wir so in dieser Matsch, in den Matschtrails, dann ging es auch immer mal hoch, dann waren es auch mal matschig runter, wobei da ging es meistens. Da, wo es runterging, hat sich nicht so viel Pfütze angesammelt. Das war dann schon eher da, wo es wieder flach war oder die Dinge nicht ablaufen konnten wahrscheinlich. Mhm. Aber das war dann ein Stretch von ein bisschen mehr als 2 Stunden. war das. Und ich habe auch in den 2 Stunden dann so meine Flaschen getrunken und ich weiß nicht, ob es jetzt, also ich spoiler jetzt, das ist dann, was passiert beim 2. Checkpoint. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Ursprung war, dass ich dann etwas gemacht habe, was ich im ganzen Training nie gemacht habe, aber dummerweise im Lauf aus irgendeinem Grund der Meinung war, zu machen.
Okay.
Und zwar, ich habe eine Kombination verwendet, die ich so noch nicht verwendet habe. Ich habe dann, die erste Flasche war noch alles klar, die habe ich wieder mit einem meiner normalen Gels und war so bei 75, 80 Gramm Kohlenhydrate plus meinen 50 Gramm, die ich von meinem Tailwind hatte. Und dann habe ich mit der 2. Stunde angefangen. Der Stretch hat knapp 2 Stunden gedauert.
75 plus 50, sorry, wenn ich dich unterbreche.
Nein. Die 50 plus die 30 oder die 25. Okay. Ich war dann insgesamt bei 75 oder 80 in der ersten Stunde von dem 2. Stretch. Mhm. Und dann kam aber Stunde 3 bis Stunde 4. Und dann habe ich wieder meinen Tailwind getrunken, was dir schon per se 50 Gramm gibt. Mhm. Und aus irgendeinem Grund habe ich in die Tasche gegriffen und hatte anstatt meinem normalen Gel dann meinen Spring Energy Gel in der Hand. Mhm. Und dann habe ich kurz überlegt, weil ich mir dachte, naja, das hat aber 45 Gramm und nicht 30. Das heißt, ich bin bei 50 und 45 sind 95.
95, ja.
Habe ich noch nie genommen. Muss man eigentlich trainieren. Und ich habe dann, ja komm, das wird schon jetzt gehen, das eine Mal. Bevor ich jetzt wieder das wegpacke und dann das andere Gel suche, also vielleicht strategisch hätte ich das vielleicht eher woanders hinpacken müssen, weißt du, im Nachhinein. Mhm. Weil das war so mein Ding, wenn nichts mehr geht und ich nur noch Wasser trinke, dann nehme ich halt zumindest so ein 45 Gramm Gel.
Ja, verstehe
weil,
ich.
Weil das eben so mit Basmati-Reis und so auch lecker ist. Dann habe ich das gedrückt. Da habe ich aber schon gemerkt, so danach, irgendwas liegt mir jetzt im Magen. Also ich habe gemerkt so,
okay. Oh,
jetzt fängt es auch so das Kluckern an. Aber es war noch okay. Also ich bin dann weiter gelaufen, aber habe gemerkt so, die anderen habe ich nicht so gemerkt. Ich habe gesagt, okay, hat noch ein bisschen, bis ich in die VP komme, war noch mal so knapp 20 Minuten oder 30 Minuten. Und bin dann weiter und dann vor der VP habe ich dann mein 2. Flask noch ausgetrunken, damit ich dann meine 2 Stunden wieder meine Plangetränke hatte. Dann habe ich schon gedacht, ja, irgendwie ist immer noch kluckrig. Mhm. Habe dann aufgefüllt, habe dann aber schon da ein Flask mit nicht mehr ganz voll mit Tailwind gemacht. Hab's gestretched, weil ich schon gemerkt habe, so gerade eben, jetzt muss ich schon gucken. Mhm. Und das andere habe ich voll gemacht, falls es dann doch wieder geht.
Ja.
Und bin dann noch gelaufen, habe da dann noch mal ein Gel genommen, weil eben dann auch schon wieder die Zeit rum war und ich schon in der nächsten Stunde war. Und habe WhatsApp-Videotelefonie mit meiner Frau gemacht, weil ich wollte mal checken, wie stark die Kreditkarte schon geglüht hat, weil während ich auf den Trails am Rennen war, habe ich ein virtuelles Wettrennen gegen unsere Kreditkarte gemacht. Weil meine Frau und die Kids waren natürlich shoppen. Und da, sie haben Frühstart gemacht. Ich saß noch im Bus zum Start, da waren sie schon in der ersten Boutique. Also es ist echt gemein. Ha?
Man muss Kompromisse eingehen, lieber Chris, das weißt du doch.
Also andere rennen um ihr Leben oder um besondere Zeiten. Ich rannte, um die Kreditkarte zu retten. Nein,
Scherz. Du erkaufst dir die Teilnahme an den Eco-Trail de Paris-Milieu.
Ich bin käuflich, das wussten noch alle schon. Nein, auf jeden Fall habe ich dann kurz mit ihr telefoniert. Und in dem Moment merke ich schon so, scheiße, es kommt mir hoch.
Werden wir telefonieren?
Wenn ich so, Dilek, ich muss mal kurz mit übergeben, ich rufe dich gleich wieder an. Ich habe aufgelegt, habe mich umgedreht, war so ein große Kabelrolle, so wo mich dann keiner gesehen hat und erstmal alles raus.
Oh Gott.
Es war also wirklich komplett den Magen entleert, kam dann ganz viel Wasser und alles. Mhm. Und danach war dann mein erster Gedanke so, jetzt fühlt sich mein Magen wieder gut an. Aber mein zweiter Gedanke war, scheiße, ich habe immer noch 40 Kilometer oder ein bisschen weniger als 40 Kilometer Marathon jetzt noch vor mir.
Mhm, ja.
Und jetzt fängt die Kacke schon wieder an. Warum? Und es sind doch nur 4 Stunden gerade, sonst habe ich es doch bei 6 Stunden oder 7 Stunden immer die Probleme.
Ja, ja.
Und ich habe den Krux doch auch mit 6,5 gelaufen und nichts ist passiert. Vielleicht war es die 90, 95 Gramm.
Ja, vielleicht, ja.
Vielleicht wäre es auch anders passiert. I don't know. Auf jeden Fall, da war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, toll. Und aus der VP bist du schon raus. Was jetzt? Bis zur nächsten hast du einen Stretch von einer Stunde gehabt, sag ich mal. Also die Abstände wurden jetzt kleiner, weil es eben nicht mehr so viel Auf und Abs hatte. Also kilometermäßig vielleicht gar nicht so viel kleiner, aber wieder schneller, schnelleres Eck.
Also das war bei Kilometer 42 ungefähr.
Ja, genau, ne? Genau. Du hast so 40 Kilometer noch vor dir gehabt.
Und die nächste VP wäre bei Kilometer 58 gewesen. So in
genau, genau. Okay, es war ja so ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich glaube Stunde 15 war ich unterwegs. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ja, dann okay, aber Magen war wieder gut, ich komme wieder rennen. Also bin ich wieder ins Rennen und ich habe auch, das kann ich auch schon mal spoilern, ich habe nie Positionen verloren. Ich habe über das ganze Rennen überholt, kann man so sagen. Also ich habe auch, wenn
man auf Strava schaut, dich übergeben hast dann.
Ja, genau. Ich habe ja nur kurz übergeben und bin weiter. Deswegen habe ich nicht groß Positionen verloren. Vielleicht habe ich sie in dem Moment verloren, aber ich habe sie 10 Minuten später wieder alle eingeholt, weil ich einfach schnell im Laufen war. Und dann bin ich wieder gelaufen und da, wo es laufbar war, habe ich hier echt immer gutes Tempo gehabt. Und habe dann aber überlegt, was machst du jetzt? Jetzt habe ich Gott sei Dank die eine Flasche nur gestretched gehabt. Die andere konnte ich nicht trinken. Da habe ich schon gemerkt beim Trinken, oh, nicht gut. Die gestretchte konnte ich trinken. So habe ich zumindest die Stunde flüssig überstehen können. Und ich habe dann eins meiner Lutschus noch genommen.
Die Notfall-Lutschus.
Genau, und die haben funktioniert. Waren zwar jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, super lecker in dem Moment, aber es hat keinen Übergebereiz ausgelöst, sage ich mal. Es ist drin geblieben und die habe ich dann bewusst auch auf einen der stärkeren Uphills schnell eingenommen. Da konnte ich dann gehen und dann in Ruhe kauen, sage ich mal. Und dann bin ich wieder gelaufen und das ging dann gut an der Stelle. Vielleicht generell da auch nochmal kurz zu sagen, ich glaube bei der ersten VP bin ich noch so distanzmäßig, platzmäßig bin ich 240. gelistet gewesen. Nach der zweiten, da wo ich mich dann übergeben habe, bis dahin war ich auf 207 runter. Das heißt, ich habe da schon mal 33 Plätze gut gemacht. Also overall. Und dann auf dem Weg zur nächsten VP, wo ich quasi dann schon gehandicapt unterwegs war, habe ich mich von 207 auf 184 runtergearbeitet. Also das meine ich eben mit. Ich habe trotzdem noch Boden gut gemacht. Bin dann dort, man zieht dann zwar immer wieder so dieselben Leute um sich rum, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dieses Rennen ist im Vergleich zu Ultras, die ich in den Bergen gelaufen habe, relativ schnell.
Und gut, das war dir ja im Vorfeld schon klar, ja, wusstest du ja.
Ja, aber was mir dann nicht so bewusst war, dann redet man auch nicht so viel miteinander, weil man halt doch immer am pusht schon mehr, als wenn du einen alpinen Trail, sage ich mal, läufst, wo du auch vielleicht viel gemeinsam hikest. Da hast du viel mehr Muße zu quatschen. Aber wenn du unterm Fünfer Schnitt oder so läufst, dann bist du irgendwann einfach mit dir. Und es wurde relativ wenig untereinander kommuniziert. So vielleicht mal so, wenn man sich dann... Es gab immer so Situationen am Uphill, das war auch so ein Learning für mich, da haben mich dann eher die Leute überholt. Und ich habe mir am Anfang so einen Stress gemacht und habe dann versucht mitzugehen. Und habe dann aber irgendwann auch nach den ersten zwei Uphills gemerkt, ja, Moment mal, die sind am Uphill schneller. Aber ich bin flach immer schneller. Also sobald es flach ist, kann ich vorbei. Also wenn ich jetzt versuche, deren Tempo am Uphill zu gehen,
dann beraube ich
mich meiner Energie, die ich vielleicht oben selber wieder einsetzen kann. Ja. Und deshalb habe ich für mich gesagt, okay, vergiss es. Lass sie da vorbei und mach dich frei und stress dich nicht, dass die schneller sind.
Weil das ist auch was man lernen muss, diese Gleichgültigkeit dann zu sagen, nee, ich habe hier mein Tempo, das ziehe ich durch.
Genau, erstmal, was kann ich und auch was sind meine Stärken? Und wenn du jetzt da versuchst, mit der Brechstange was zu erreichen, kann es sein, dass das deine Stärken danach torpediert, weil du nämlich dann keine Kraft mehr hast. Und das ist mir bewusst geworden und es hat mich befreit in dem Moment von einem gewissen Druck. Und so kam es zu spannenden Konstellationen, dass ich halt immer wieder dieselben, Entschuldigung, ich habe gerade Wasser getrunken gehabt, ist Kohlensäure hochgekommen, alles gut. Wir haben uns immer wieder gesehen. Das heißt, ich wusste, wenn der nächste Uphill kommt, dann wirst du wieder bei mir vorbeigehen. Und sobald es flach wurde, bin ich vorbei. Aber die haben sich dann lustigerweise gerne an mich rangehängt. Ich war sowas wie ein Zugpferd für sie. Und dann kam der Uphill, dann sind sie vorbei. Und ich habe sie ziehen lassen, danach kam ich wieder ran, überholt und dann haben sie versucht, wieder dran zu... So hat man sich immer mal wieder gesehen. Das war dann zumindest so, man hat sich respektiert, gegrüßt. Und das war dann auch schön.
Ja. Mindestens so, ja.
Dann eben zum VP beim dritten VP angekommen und ich wusste, ich muss jetzt irgendeine Lösung finden, weil du bist jetzt hier und hast ja nicht mehr wirklich deinen Ernährungsplan durchgezogen. Ich habe bei weitem nicht die Kohlenhydrate jetzt genommen, die ich eigentlich nehmen müsste, weil ich ja also nur
du bist
noch
eine Stunde lang voll ins Defizit gelaufen.
Ja, voll oder? Nicht. Ich habe vielleicht 25 Gramm in der Flasche gehabt und einen Lutscher. Ich habe vielleicht 40 Gramm genommen, anstatt okay. meiner 60, 70. Es ist nicht voll im Defizit,
gut,
aber
mindestens so, ja.
Aber ich meine, du hast ja trotzdem noch zu dem Zeitpunkt 40 und danach waren es dann noch 20 und so vor dir, ne? Und dann habe ich das gemacht, was ich immer mache, Cola. Cola geht immer, habe ich vorhin bei dir ja auch gesagt. Yeah, das heißt, yeah. im dritten VP rein, und das haben sie sehr geschickt gemacht, so wie deine Frau auch. Mm-hmm. Sie haben Cola dort in Karaffen schon immer bereitgestehen gehabt. Das heißt, die waren komplett, also oder fast komplett ohne Kohlensäure. Ohne Kohlensäure. Das heißt, ich bin dann erstmal rein, habe mir meinen ganzen Flask vollfüllen lassen und habe den Ex getrunken. Ich hatte so Durst. Und dann habe ich mir den als er wieder leer war, nochmal füllen lassen und dann habe ich mir zugemacht und mitgenommen. Und dann bin ich mit einem Flask mit Cola los. Der andere war immer noch voll Tailwind. Und ich gebe kurz ein Update, der blieb bis zum Ziel unangetastet.
Der Tailwind, tatsächlich.
Ja, der blieb immer unangetastet. Die linke Brust war einfach so ein Notfall noch, falls es wieder geht.
Ja.
Ich wusste, das ist eben alles Teil meiner Vorbereitung gewesen. Ich wusste, okay, jetzt von dem VP bis zum nächsten ist es auch wieder nur knapp über eine Stunde. Ich wusste, okay, reicht ein Flask.
Also kilometermäßig eben von Kilometer 58 jetzt nochmal, um genau zu sein, bis Kilometer 71.
Genau.
Oder dann
wusste ich vom Tempo, was ich vorhab, und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch laufen, knapp eine Stunde, vielleicht leicht drüber, reicht mir die 500 Milliliter. Und deswegen habe ich mir die 500 Milliliter Cola mitgenommen und bin dann weiter.
Und das heißt, insgesamt ein Liter Cola war das dann, den du dann zu dir genommen hast, ne? Eine Verpflegungs-
ja, vielleicht war es nicht ganz voll. Vielleicht waren es einer, vielleicht waren es 750. Vielleicht 750, sowas.
Ja.
Weil die Schütten füllen auch nie ganz voll.
Ja.
Also es ist immer so ein bisschen. Ja, und dann bin ich direkt weiter und lief alles gut. Also körperlich habe ich mich gut gefühlt, die Cola hat mir geschmeckt. Und es wurde immer laufbarer und immer weniger schlammig.
Es geht dann auch ziemlich stark, oder es geht dann eigentlich mehrheitlich ab den letzten Drittel, glaube ich, bergab bis zum.
Ja, genau. Hat aber immer mal wieder so Gegenanstiege so Spikes, ne? drin. Ja, ja, genau. Aber mehrheitlich bergab und auch lange flach. Aber da waren auch manchmal Abschnitte dabei. Also ich glaube, sie haben auch echt die Kilometer zusammengesucht. Dann ist man mal echt so, läufst und siehst da 200 Meter weiter, wenn du nach links schaust, na schön, dann laufe ich gleich wieder zurück. Läufst du so vor,
das sieht
Ecke,
auch auf dem Track ziemlich lang.
Wieder zurück, dann läufst du an so einer Mauer. Ich habe das Gefühl, ich bin einmal im Kreis an so einer Kreismauer gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich auch wieder am Ende da war, wo ich hergekommen bin. Weißt du, es war so ein bisschen, inspirierende Kurse sind manchmal ein bisschen anders, sage ich mal, aber okay, war halt so.
Es sieht auch ganz lustig aus, wenn man den Track sich anschaut.
Total, als wenn ich mich verlaufen hätte, ich habe mich nirgends verlaufen, das muss man dazu sagen. Ja, aber Tempo ging gut und ich bin dann zum nächsten bis zur, das ist St. Claude, eine Balustrade, da habe ich dann von 184 mich auf 154 vorgearbeitet. Also wie gesagt, ich bin weiterhin auf der Überholspur gewesen an der Stelle. Das hat echt Spaß gemacht, wobei die um mich rum auch. Also wir waren wie so eine Gruppe, die wir uns immer wieder so gegenseitig rotiert haben an den Anstiegen, die wir gemeinsam uns durchs Feld nach vorne gearbeitet haben. Am Start muss ich vielleicht noch sagen, wie gesagt, 5 Minuten hinter der ersten Startgruppe. Und ich glaube, nach 10 Minuten haben wir die ersten Läufer eingeholt gehabt schon.
Oh, okay.
Also es war jetzt nicht so, dass da wirklich nur die Schnellsten drin waren.
Ja.
Nee, ab dem Moment bin ich tatsächlich, das kann ich auch vorne wegnehmen, nur noch mit Cola gelaufen. Aber nichts mehr gegessen.
Gut, Energie hat's mal genug.
Cola, ja, und da hilft mir wahrscheinlich auch meine Fähigkeit, doch in der Zone 2 ein relativ gutes Tempo zu laufen, ohne zu sehr in die Kohlenhydratverbrennung zu kommen. Und die Cola hat ausgereicht, um das mir zu holen, was ich dann trotzdem noch gebraucht habe zu dem Zeitpunkt. Und dann bist du da an dem eigentlich letzten VP nochmal Cola voll gemacht und dann hast du, was sagst du, hast gerade die Zahlen vor dir, dann hast wahrscheinlich nochmal so 10 Kilometer oder
von Kilometer 71 bis Kilometer
11 Kilometer,
eben dann
genau, 82,3 waren es, hast du nochmal 11 Kilometer und da gehst du dann wirklich den Downhill runter und dann bist du in das Sehen und dann war es so, es kam so langsam die Abenddämmerung, ich bin ohne Stirnlampe noch durchgekommen, wobei dann so wirklich vom Ziel die letzten 3-4 Kilometer
Aber die hattest du dabei, ne?
Ich hatte sie natürlich dabei, ist Pflichtausrüstung. Ja. Und ich hätte sie dann auch, wäre ich noch nicht in Paris gewesen, hätte ich sie gebraucht. Aber dann warst du schon mitten in der Seine und du hast natürlich die Beleuchtung von Paris um dich rum. Und dann kommst du da auch echt gut ohne Stirn. Aber ich wollte nicht nochmal stehen bleiben, weil ich hatte dann irgendwann für mich gesagt, okay, die Sub 8, die sind drin. Mhm. Aber jetzt stehen bleiben und die Stirnlampe nochmal rausholen, du läufst hier auf Straßen, wo es Straßenlaternen hat, das ist jetzt, mache ich jetzt nicht. Ich ziehe jetzt durch. Ne? Und dann läufst du da so, das ist auch sehr speziell, auf Fahrradwegen, auf Fußwegen, so an der Seine. Und das ist ja nicht so, dass du da eine Rennstrecke hast, die abgesperrt ist, wo nur du laufen kannst, sondern dann sind da Leute mit ihrem Hund Gassi gegangen.
Oh wirklich, du läufst durch die Leute durch?
Ja, natürlich. So wie ihr jetzt Zürich, wenn ihr so durch Zürich durch seid. Das war ein ganz normaler Gehsteig auch. Ne?
Das ist ja ein Riesenunterschied.
Du hast die Fähnchen dort gehabt und du hast an den Ampeln, wo du rüber musstest, da war überall jemand gestanden, der dann die Autos angehalten hat.
Okay, mindestens so, ja.
Genau, aber du hast dir den Weg geteilt mit allen Straßenverkehrsteilnehmern, Fahrradfahrer, Leute mit einem Hund, die Gassi gegangen sind, Kinder, die auf ihrem Velo gefahren sind, andere Jogger, also die einfach nur in Paris joggen gehen. Aber das fand ich cool. Ich fand es mega cool, weil du kommst da total verschlammt, hast 74 Kilometer in den Beinen, dann kommst du da runter und dann waren schon so ein paar komische Momente, nämlich einmal, du kennst ja so diese Rollräder, wo so Kinder so das Fahrradfahren lernen.
Ah ja, ja, ja.
Ja, und da kam mir dann eine Familie entgegen, das Kind auf dem Rollrad, vielleicht so 3-4 Jahre alt, ich weiß es nicht. Und wie es so ist, im letzten Moment macht das Kind einen Schlenker zu mir rüber und ich musste in die Wiese springen. Weißt du, wie geil das ist, wenn du schon 74 Kilometer den Beinen hast und plötzlich so eine völlig spontane Ausweichbewegung machen musst? Da tut ja danach schon ein bisschen da merkst du, sag ich mal, dass du nicht mehr so ganz leger und locker unterwegs bist und ein bisschen steif bist. Aber es ging Gott sei Dank gut, Unfall vermieden. Dann hat man so eine Situation, da sind wir auf einem Park zugelaufen. Also wir mussten so an der Seine mal die Seine überqueren und dann kommst du so die Treppen von der Unterführung oder Erstbrücke hoch. Dann musstest du irgendwie nochmal so Treppen nach oben steigen und dann wärst du durch so ein Park gelaufen und da war das Gitter mit dem Vorhängeschloss abgesperrt.
Ah, das, was du mir erzählt hast.
Die Pfeile waren sogar Pfeile, die gezeigt haben, du musst durch dieses Tor. War sogar aufgemalt mit Kreide.
Ah, okay.
Es war kein Weg, es war links keine Möglichkeit. Also ich hätte wahrscheinlich wieder alles zurückgehen müssen und außenrum in den Straßenblock. Auf jeden Fall, in dem Moment war hier Feierabend. Und wir rennen da drauf zu und es waren drei andere Läufer dort, die dann irgendwie versucht haben, über das Ding zu klettern. Und man muss dazu sagen, das war ein Zaun, der war jetzt nicht irgendwie auf Hüfthöhe, sondern der war... Das Zaun, der war höher als ich und ich bin 1,90. Das heißt, das war ein recht hohes Ding. Und das war so ein diese klassischen alten Zäune, die so diese wie Pfeilspitzen oben haben.
Also spitze Enden haben.
Also wo du gefühlt aufgespießt wirst, wenn du runterfällst. Ne?
Das tut gut.
Und du hast in der Mitte, hast du aber mal so eine Zwischenstrebe gehabt. Und da konntest du den Fuß draufsetzen. Und dann, wenn du groß genug bist, konntest du dein anderes Bein nachziehen und oben drüber und auf der anderen Seite wieder draufsetzen.
Das hast du ja schon 80 Kilometer oder 70 in den Bein.
Ja, genau. Und Gott sei Dank bin ich ein großes Kerlchen und meine Schrittlänge hat, glaube ich, so genau gereicht, um nicht, schlimme Schäden in meinem unteren Lendenbereich herbeizuführen.
Um nicht jetzt etwas höher zu sprechen.
Ja, genau. So also ich bin noch kein Eunuch. bin da so gerade so rübergekommen, aber du bist zittrig. Du hast einiges an Kilometern hinter dir. Du darfst da nicht abrutschen. Und dann haben wir uns da gegenseitig geholfen und dann sind wir weitergerannt.
Das ist saugefährlich.
Also,
ne?
Saublöde Situation. Hat mir sicherlich auch ein paar Minütchen gekostet, aber es ist, wie es ist. Also kannst nicht ändern. Dann läufst du da weiter und dann, auch geil, dann waren... Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, diverse Jogger auch unterwegs, die da auch ambitioniert da an der Seine gelaufen sind. Und das Geile ist, du kommst von hinten und überholst sie noch. Hast schon 75, 76 Kilometer auf dem Tacho. Und ich konnte da nochmal am Ende so 4,49 bin ich, glaube ich, da schon noch gelaufen. Und das hat sich gut angefühlt. Und ich hatte immer auf der Uhr so diese Sub 8, die müssen drin sein. Aber ich wusste nicht, hey, wie lange brauchst du dann die Stufen zur Premiere-Etage am Eiffelturm hoch? Deswegen habe ich da ein bisschen gedrückt. Und habe dann noch einige Läufer geholt, die mich längere Zeit davor überholt hatten. Und das war dann auch schön. Das war dann so ein Moment, weißt du, so 2 Kilometer vom Eiffelturm, du siehst ihn dann schon. Mhm. Ist dann schon, weil es dunkel ist, er strahlt dann so, ist beleuchtet.
Ah, das muss bestimmt eine tolle Stimmung sein.
Und definitiv. Und dann die Läufer, die erkennen dich dann, weil man hat sich schon gesehen am Rennen, dann so, hey, bravo, cool, dann feuerst du dich an, das ist nicht so und oh, scheiße, jetzt hat er mich überholt, sondern das ist so, man freut sich füreinander. Dann so, wahrscheinlich auf dem letzten Kilometer, kommst du, musst du nochmal eine Treppe hoch, über eine Straße rüber, nee, 2 Kilometer davor war es. Und dann nochmal runter. Dann geht's nochmal runter in der Seine, bevor du die finalen Treppen Richtung Eiffelturm-Ebene hochgehst. Und Straße. Und dann schläft der Typ, der da den Verkehr regelt für mich, weil ich renn da und denk so, alles klar, renn auf die Straße zu, werd fast von einem Auto überfahren. Mhm. Weil die Straße in dem Moment, die haben mich nicht, also der den, also normalerweise, sobald ein Läufer kommt, wird immer der Verkehr angehalten. Du musst nie warten als Läufer.
Ja, ja.
Aber der hat gepennt, der hat nicht gecheckt, dass ich da komme.
Also gepennt im Sinne von...
Nein, der hat nicht geschlafen, oder? Der hat nicht geschlafen, aber der hat nicht aufgepasst.
Okay.
Und ich habe natürlich nicht immer geguckt, ob die Ordnungskräfte, ich habe schon gedacht, na, irgendwo wird da schon einer jetzt regeln, weil war nichts da. Und dann, es war so ein zweispuriges Ding und alter Schwede, dann bin ich aber in die Eisen gestiegen, weil das wäre fast auf der Motorhaube gelandet.
Ja.
Und dann ist das Auto vorbei und dann hat er sich auch entschuldigt. Okay, kann passieren. War halt ein bisschen, ist ungünstig, weil du schaltest auch ab und du bist wirklich jetzt nach dem Motto, jetzt ist gleich der Eiffelturm da und du willst nur noch durchziehen.
Ja, klar.
Ist Gott sei Dank gut gegangen. Dann gehst du da hoch und dann hörst du schon die Leute applaudieren, stehen so um den Eiffelturm rum und du hast dann kommst du so in einen abgesperrten Bereich. Dann hast du so Gitter links und rechts und da läufst du dann quasi einmal um den ganzen Eiffelturm, wirklich so außen rum, die Touristen innen, die so anstehen, um reinzugehen und du läufst in diesem Gitter, wo keiner drin sein darf, einmal rum und dann bei der letzten Ecke stand da meine Family, es war auch mega cool.
Oh,
das
herrlich.
Ist auch das eine Video, was habe ich auf Strava, glaube ich, hoch, wo mich meine Tochter dann auf den letzten Metern, bevor ich in den Eiffelturm reingehe und dann drückst du da hoch, ich glaube, ich habe 2,5 Minuten gebraucht. Und ich hatte kurz davor noch jemanden überholt und habe gedacht, so, nee, jetzt nicht nochmal überholen lassen und ich will die Sub 8 und habe dann da wirklich, ich habe das nicht gemütlich hochgenommen, ich habe wirklich die Hände auf die Oberschenkel, also eine mit der anderen Hand am Geländer immer hochgedrückt und wirklich nochmal mobilisiert.
Also du hättest ja noch.
Ja, das wusste ich aber nicht. Ich wusste nicht, wie lang laufe ich da hoch. Ich wusste nicht, wann hört das auf. Das war für mich wie.
Okay, ja.
Das siehst du nicht direkt. Du läufst dann einfach und das hat sich schon, weil ich meine, 2,5 Minuten ist nicht
wenig. Ja, ja, ne? Das ist, ich kenne es nicht, ich war noch nicht oben, aber ich weiß, es ist nicht zu unterschätzen. Ne? Ja.
Und dann kommst du oben an, läufst dann noch wie einmal eine Ecke rum und dann hast du vor dir dein Ziel und dann war es einfach nur geil. Dann war es geschafft und dann stehst du da oben. Hab mich mega gefreut, weil ich wirklich super zufrieden war mit meiner Leistung, weil ich sagen muss, ich habe wirklich gegeben, was ich konnte. Vielleicht wären 2-3 Minütchen noch drin gewesen, aber ich habe am Ende auch, gesagt, VP3 war ich 154. Im Ziel war ich dann 141. Also ich habe mich von wirklich 240 auf 141 vorgearbeitet und das ist overall über alle Teilnehmer. Von 2700 gestarteten, da bin ich mega happy und bin eine 7,57 dann gelaufen. Also hatte tatsächlich noch Luft zu der 8-Stunden-Marke.
Ja.
Ja, und dann stehst du oben. Und ich habe ja dann ein Video auch gemacht, was ja auch bei uns auch verlinkt ist. Mhm. Und siehst Paris von oben, Lichter, noch schönes Wetter, hat nicht geregnet.
Ja, herrlich.
Ja, war einfach cool. Ja.
Und du bist ja noch 15. dann geworden in der Alterskategorie. Das ist ja noch unterschlagen. Yes. Also es ist ja wirklich eine super Leistung.
Ja, bin mega zufrieden auch. Ja.
Also hey, Glückwünsche.
Ja, danke.
Absolut super.
Danke. Also alles aufgegangen bis auf dieses eine Intermezzo da, aber lustigerweise konnte ich es dann durchziehen.
Ja, aber da auch wieder hat sich Learning.
Die Kombination geht nicht, habe ich gelernt. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Vielleicht ist das auch das Learning. Vielleicht nicht ganz 80. Ja, vielleicht ist auch das, aber das werde ich jetzt eben weiter austesten. Das ist ein guter Ansatz, wo ich arbeiten kann. Und was ich ausgezahlt habe, ist das harte Training. Ich habe ja viele, viele lange Läufe gemacht, wo ich rennen musste und das hat mir geholfen, dass ich hinten raus eben noch den Speed halten konnte. Also das war, ich glaube, die Vorbereitung lief genauso, um mich fit zu machen auf diese Art von Rennen. Das hat gut funktioniert. Ja. Das ist auch ein Learning, auch wenn das Training hart war, aber geerntet wird dann beim Rennen.
Ja.
Und auch das Tapering, ich war topfit. Ich habe die 2,5 Wochen davor gut getapert, kam da gut entspannt an. habe mich vorbereitet auf den Kurs, wusste, wie die Zeitabstände sind, alle Sachen. Das ist immer wichtig, um den Stress an dem Tag dann selber zu nehmen.
Ja, du bist ja sehr akribisch, das weiß ich ja mittlerweile. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, aber das Ergebnis spricht für sich. 7, 57, 17 habe ich ja schon erwähnt, die Endzeit.
Ich glaube, ein 5,50er Schnitt. Wirklich, overall. Mit wirklich Pausen. Top. Das heißt, 3 Pinkelpausen waren drin, glaube ich. Dann einmal, wie gesagt, das Intermezzo da, von dem wir geredet haben.
Genau.
Dann die Auf- und Abstiege, 55 auf 82, fand ich schon,
absolut, schon geil. Ja. Ja. Glaube ich, kannst mega zufrieden sein.
Und dann noch kommt man da irgendwann runter. Das ist ein bisschen schade. Du hast da oben keine Party. Du hast da dort keine Zuschauer, die erlaubt sind. Das heißt, du hast da das Orga-Team und die anderen Läufer. Dann wartest du irgendwann auf den Aufzug, darfst dann wieder runterfahren. Dann mit der Family vereint, dann sind wir da ins Sportsdorf gegangen, das ist so 10 Minuten weg, in so einer Sporthalle. Da konntest dann duschen, gab es dann noch Essen, das war auch ganz spannend. Gab es dann viel zu essen, aber ich wollte gar nichts essen. Mir war zu dem Punkt, ich habe keinen Hunger gehabt. Und dann habe ich mitgekriegt, die haben da schönes Bier von der Zapfanlage und dann habe ich mir erstmal wirklich frisches Bier gezapft. Und da habe ich sie noch gefragt, ganz scheuch, ob es mit Alkohol oder ohne Alkohol ist, dann guck nämlich an, ey, was willst du ohne Alkohol? Natürlich mit Alkohol. Aber es war egal, hat dann auch lecker geschmeckt. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf Cola oder was anderes gehabt. Ich wollte dann
klar.
Richtig ehrliches, kühles Bier. Und ich habe dann auch das mit Alkohol genommen. Und ganz ehrlich, mehr habe ich nicht mehr gebraucht an dem Tag. Und das heißt nicht, dass ich dann abgeschossen war. Nein, es war wirklich
einfach schön durch.
Es war schön. Dann habe ich mich noch massieren lassen dort. Und dann habe ich den Heinz eben noch, den Vegan Trailrunner, kennenlernen dürfen. Der hat dann eine Stunde nach mir gefinisht. Und dann haben wir uns noch verabredet in der Halle und haben wir noch kurz gequatscht. War auch nochmal schön. Von daher nochmal Grüße von meiner Seite, Heinz.
Ja, top. Wäre übrigens eine nette Idee für den Lake Zurich nächstes Jahr. Massageservice.
Ja, und was wollt ihr denn noch alles für das, was wir euch bieten, hey?
Ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen.
Ja, klar. Kannst du ja mal machen. Alles klar. Nein.
Ja, da stehen wir dann im Ziel als Trail-Rookies und massieren. Genau.
Ja, genau. Nee, so wird es dann kommen. Ich massiere nichts mehr. Das muss ich auch nochmal sagen. Also das war auch ein Ultra für mich, ehrlich gesagt, das Wochenende. Ich glaube, das war nicht minder anstrengend.
Ah ja, klar.
Mental auch, funktioniert alles, hast du an alles gedacht, von daher bin ich froh jetzt auf der einen Seite, dass jetzt die Tage durch sind auch, weil man einfach mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen kann, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen,
es tut sich so ein großes Loch auf, oder?
Nee, weil bei mir die nächsten Wettkämpfe schon wieder anstehen und ich werde jetzt die nächsten Tage mein Training planen. Ich habe jetzt eine Woche nach Paris habe ich auch mal wirklich konsequent stillgehalten. Ich habe
das war so schlimm, ich musste extra fragen, ob alles okay ist bei dir, weil ich habe 3 Tage habe ich durchgehalten und mir gedacht, nee, ich frage jetzt nicht, und beim 4. habe ich mir gedacht, also irgendwas ist da
keine Aktivität auf Strava.
Ja, genau. Dann Gott sei Dank hast du zurückgeschrieben, nee, alles okay, ich halte nur die Füße still.
Genau. Ich glaube, lauftechnisch wäre es schon gegangen vorher, aber ich habe jetzt gesagt, nee, es war eine intensive Vorbereitung. Der Lauf war ja, wie gesagt, hat auch Intensität gehabt. Ich habe mir gesagt, ich zwinge mich jetzt mal fast dazu, meinem Körper mal wirklich eine Woche lang Ruhe zu gönnen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin einmal so für 45, 50 Minuten auf dem Gravelbike gesessen. Weil das Wetter war so schön und ich wollte einfach nochmal die frische Luft genießen und bin wirklich ganz, ganz easy gefahren. Aber ich habe keinen einzigen Lauf gemacht und das war nicht, weil ich nicht konnte, sondern weil ich einfach nicht wollte. Und habe die Zeit dann einfach mal für andere Dinge genutzt, unter anderem für eine Lake Zurich Vorbereitung dann noch.
Ja klar, ich meine, du hast ja auch einiges zu tun gehabt.
Und habe heute mal seit einer Woche und 2 Tagen quasi meinen ersten Lauf wieder gemacht und das hat Spaß gemacht und ich habe es genossen und ich bin einfach nur frei Schnauze gelaufen heute. Und jetzt werde ich dann so das Training mal aufsetzen für das Ding da, was da im Juli kommt. Die 250 Kilometer Maiga, das ist jetzt eine ganz andere Art von Training. Da muss ich mir jetzt mal auch überlegen, wie ich das strukturiere, beziehungsweise wie ich die Einheiten zusammenbaue. Aber das wird jetzt mich die nächsten Tage dann beschäftigen. Ja.
Da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich freue mich auch schon auf deine Strava-Einheiten tatsächlich. Die, wenn du am Freitag dann eben mal so kurz 150 Kilometer läufst oder 160, sagst du bereit.
Also sicherlich nicht. Also nur weil es 250 sind, ich werde eher weniger weniger lange Einheiten machen. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Einheiten gemacht, die bis zu 50 gingen.
Gut, es ist ja eine andere Art Lauf.
Genau, das habe ich nicht vor. Ich glaube, das wird eher dann hingehen, dass man mal einfach so Tageshikes macht oder so in den Bergen. aber ich werde sicherlich jetzt nicht ständig irgendwie 50, 60, 70 Kilometer Läufe machen. Das verträgt der Körper gar nicht. Du machst dich ja kaputt. Ja. Du brauchst viel zu lange Regeneration. Vielleicht kombiniere ich, dass ich morgens und abends mal was mache oder eben tatsächlich eine Radeinheit mache und dann nochmal eine längere Laufeinheit. Irgendwie, ich muss mir da ein bisschen was überlegen, aber es macht doch keinen Sinn, dass ich tagelang unterwegs bin. Das ist
auch kaum einzurichten von der Zeit. Ja,
genau, das schaffe ich auch nicht mit meinen Verpflichtungen, die ich familiär als auch beruflich habe. Ja.
Aber dieses Kapitel wird noch zu einem anderen Zeitpunkt aufgeschlagen.
Genau, ich glaube, die Zeit ist weit fortgeschritten.
Absolut.
Wir haben gut viel Information für euch da draußen reingepackt. Ich hoffe, dass ihr das ein oder andere mitnehmen könnt oder dass es euch inspiriert, auch bei dem ein oder anderen Rennen mal teilzunehmen.
Und hey, alles ist möglich. Ihr seht's.
Genau.
Auch ein Christian kann einen 100er laufen.
Ja, du hast es geschafft.
Ja, definitiv. Es tut immer noch gut.
Und jetzt 100 Meilen.
Ich weiß nicht, was das nächste ist, aber ja, warum nicht? Also ich meine...
Ich glaube, jetzt machst du erstmal 100er Alpin. Bevor du auf 100 Meilen gehst.
Das wäre jetzt das nächste, tatsächlich, was jetzt mir vorschweben würde, jetzt mal 100 Alpin zu machen mit mehr Höhenmetern. Ich bin mir sicher, jetzt könnte ich das auch schaffen. Insofern schauen wir, was da jetzt auf mich zukommt. Da bin ich nicht so ganz verplant wie du, aber ich habe so eine gewisse Vorstellung davon.
Sehr gut. Cool. Also.
Dann Trailrock ist einmal eins geskippt.
Genau. Heute gibt es keins. Premiere.
Direkt zum Ciao miteinander.
Direkt zum Ciao miteinander. Macht's gut. Genießt es, bleibt gesund.
Keep on running. Ciao.